Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur. Dokumente und Debatten. Live aus dem Kammermusiksaal des Deutschlandfunks hören Sie vom Symposium Wunsch oder Wirklichkeit – Inklusion in Politik, Medien und Gesellschaft die Podiumsdiskussion unter dem Titel Inklusion und Sport. Teilnehmer sind Professor Dr. Thomas Abel, Inhaber der weltweit ersten Professur Paralympischer Sport, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes Friedhelm Julius Beucher, die Kugelstoßerin Franziska Liebhardt und die Speerwurf-Weltmeisterin von 2009 und Behindertensporttrainerin Steffi Nerius. Die Leitung der Gesprächsrunde hat Bastian Rudde vom Deutschlandfunk. Zunächst begrüßt Sie der Moderator der Veranstaltung, Marco Bertolaso.
Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Schön, dass Sie auch hier im Saal in Köln wieder zurück sind. Wir machen weiter mit unserer dritten Diskussionsveranstaltung. Sie haben es schon gehört, es geht um Sport und Inklusion, Inklusion und Sport. Dazu gleich noch kurz ein Wort, aber erst einmal eine kleine Zusammenfassung für all diejenigen, die jetzt erst dabei sein können. Wir haben hier im Deutschlandfunk heute den ganzen Tag unter das Leitmotiv Inklusion gestellt. Wir hatten einen Anlass. Der Deutschlandfunk hat einen Preis bekommen für ein Informationsangebot in einfacher Sprache. Darüber, aber auch über die ersten beiden Diskussionen mit den Schwerpunkten Inklusion und Politik und Inklusion und Medien können Sie jetzt schon viel und bald sehr viel nachlesen, nachhören bei uns im Internet auf www.deutschlandfunk.de. Was jetzt passiert, das freut mich sehr, freut mich sehr und besonders, um das so zusammenzufassen. Wir haben nämlich eine ganz tolle Kooperation machen können mit der Sportredaktion des Deutschlandfunks. Die Sportredaktion ist profiliert für ihre doch etwas andere Herangehensweise an Sportthemen. Hier erfährt man auch etwas über das 1-0 und das 1-1. Aber den ganzen Rest, den man woanders beim Sport nicht erfährt, wie ist es mit der Sportpolitik, wie sieht es gesellschaftlich aus, das bekommt man hier bei unseren Kolleginnen und Kollegen in reicher Fülle und in hoher Qualität. Das ist aber das, was Sie draußen wissen als Hörerinnen und Hörer. Aus der Binnensicht darf ich vielleicht noch hinzufügen, dass wir auch sehr gerne mit der Sportredaktion zusammenarbeiten, weil es einfach sehr nette Kolleginnen und Kollegen sind und weil sie bimedial aufgestellt sind. Das heißt, die können nicht nur Radio, was ja schon mal gut ist, sondern die können auch twittern, die können Internet. Und das macht auch an einem solchen Tag das zusammen viel einfacher. Kurz und gut, wir haben uns also erlaubt, zu diesem Thema Sport und Inklusion, wo wir wissen, dass es kompetente Leute im Haus gibt, diese Diskussion einfach mal outzusourcen. Deshalb wird gleich Bastian Rudde auch die Diskussionsleitung übernehmen und alles andere Ihnen auch sagen. Vorher gibt es von mir noch in einfacher Sprache, was ja so ein wenig das Leitmotiv des Tages ist, 3-4 Gedanken zu Inklusion und Sport. Viele Menschen haben bei einem Unfall ein Bein oder einen Arm verloren. Sie brauchen dann eine Prothese. Das ist eine Art Ersatzbein oder ein Ersatzarm. Einige dieser Menschen sind sehr gute Sportler. Auch andere Menschen mit Behinderungen machen gerne Sport. In diesem Gespräch geht es jetzt um Inklusion im Sport. Wir wollen zum Beispiel fragen, warum dürfen Menschen mit Prothesen nicht bei einer Weltmeisterschaft von Menschen ohne Behinderung mitmachen? Wir wollen auch sprechen über die Paralympischen Spiele. Die Paralympischen Spiele sind der größte Wettkampf für behinderte Sportler. Dazu treffen sich die besten Behindertensportler aus aller Welt. Die Paralympischen Spiele finden immer kurz nach den Olympischen Spielen statt. Inklusion und Sport, 1,5 Stunden mit Bastian Rudde und seinen Gästen.
Vielen Dank erstmal für diese einführenden Worte von Marco Bertolaso. Auch wir haben uns in der Sportredaktion vor allem notiert, dass es viele Fragen gibt, die mit dem Thema Inklusion und Sport zusammenhängt. Einige hat der Herr Bertolaso gerade schon aufgeworfen. Ich würde vielleicht noch ein paar hinzufügen. Ganz praktische Fragen, die man sich zum Thema Inklusion und Sport vielleicht stellen kann. Zum Beispiel, wie finde ich eigentlich einen Verein, bei dem ich als Mensch mit Behinderung Sport machen kann? Welchen Sport kann ich mit Behinderung überhaupt machen und welchen vielleicht nicht? Und wenn ich so gut bin, dass ich es dann vielleicht zu den Paralympics schaffe, wer fördert mich eigentlich in Deutschland, vielleicht auch finanziell? Und warum ist diese Förderung möglicherweise hier in Nordrhein-Westfalen vielleicht besser als in anderen Teilen der Republik? möglicherweise in Bayern. Und wenn wir schon beim Thema Paralympics sind, was bedeutet es eigentlich, dass sich Hamburg jetzt doch nicht um Olympische und Paralympische Spiele bewirbt? Und wie kann man diesen Schritt, der von Paralympischen Spielen in Deutschland vielleicht ausgegangen wäre, doch noch machen? Sind viele Fragen, und ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass wir jetzt in einer Stunde auf alle Fragen Antworten finden, aber ich glaube, das sind die Punkte, die wir vielleicht mal streifen können. Wir machen das so wie in den beiden Panels vorher auch, dass wir eine Stunde ungefähr hier oben diskutieren und dann uns ungefähr eine halbe Stunde Zeit nehmen für Ihre Fragen aus dem Publikum. Zuerst würde ich aber gerne hier oben unsere vier Diskutanten begrüßen. Das ist zum ersten Franziska Liebhardt. Sie waren Ende Oktober bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Menschen mit Behinderung in Doha, haben 2 Silbermedaillen gewonnen. Eine im Kugelstoßen, eine im Weitsprung. Das Ganze trainieren Sie hier um die Ecke beim TSV Bayer 04 Leverkusen. Jetzt ist gerade so ein bisschen Durchschnaufen angesagt, bevor es dann weitergeht in Richtung Rio 2016. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen und schön, dass Sie da sind. Sie werden trainiert von Steffi Nerius. Steffi Nerius hat sozusagen 2 Karrieren gemacht, eine olympische und eine paralympische. Die paralympische als Trainerin von der Frau Liebhardt, aber zum Beispiel auch vom Weitspringer Markus Rehm. Ist vielen Leuten vielleicht ein Begriff, weil er vielleicht der bekannteste Behindertensportler ist in Deutschland. Ihre olympische Karriere, die sah so aus, dass Sie eine Silbermedaille gewonnen haben 2004, 2009 dann zum Karriereende noch Weltmeisterin im Speerwurf, also in der aktiven Laufbahn. Schön, dass Sie heute hier sind bei uns im Deutschlandfunk. Gewissermaßen auch eingebunden in die Betreuung von Athleten ist Thomas Abel, Professor für Paralympischen Sport an der Deutschen Sporthochschule hier um die Ecke in Köln. Allerdings auf einer anderen Ebene, auf einer wissenschaftlichen, diagnostischen, vielleicht analytischen Ebene betreuen Sie Sportler, die die Chance haben, zu Paralympischen Spielen zu fahren. Aber nicht nur das, Sie haben auch die Aufgabe, mit dieser neuen Professur, die letztes Jahr eingerichtet worden ist, den Studienalltag für Menschen mit Behinderung inklusiver zu gestalten. Bedeutet auch, Dozenten darauf vorzubereiten, was es bedeutet, mit behinderten Studierenden umzugehen. Viel Arbeit und trotzdem ein bisschen Zeit für uns. Schön, dass Sie da sind. Und Zeit genommen hat sich auch Friedhelm Julius Beucher, obwohl ich weiß, dass Sie unterwegs sind, sozusagen auf dem Sprung nach Hannover zur Mitgliederversammlung vom Deutschen Olympischen Sportbund, wo es morgen und übermorgen um das Nein der Hamburger zur Olympiabewerbung geht. Kein ganz einfaches Treffen. Das heißt, Sie können sich jetzt hier schon mal bei uns warm reden. Das tun Sie in Ihrer Funktion als Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes. Seit 6 Jahren sind Sie Präsident, saßen davor 12 Jahre für die SPD im Bundestag unter anderem und haben da 4 Jahre lang den Sportausschuss geführt, waren dort Vorsitzender. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Frau Liebhardt, ich habe mir gedacht, wir steigen ganz konkret heute in diese Runde ein und da haben Sie uns einen Gefallen getan und einfach mal diese Kugel mitgebracht. Das ist sozusagen Ihr Arbeitsgerät. Diese Kugel wiegt 3 Kilo, korrigieren Sie mich?
Genau, richtig. Das und ist meine Wettkampfkugel, ja. 3 Kilo.
Ja. Haben Sie gestoßen auf 13,39 Meter in Doha?
Ja, richtig.
Wie viel muss man dafür trainieren, um dieses Ding, ich lasse das gleich mal rumgehen, das ist sehr schwer, auf 13,39 Meter zu stoßen?
Also wir trainieren an 6 Tagen in der Woche, von Montag bis Samstag, teilweise auch 2-mal am Tag. Kommt immer ein bisschen drauf an, ob Winter- oder Sommertraining. Im Winter geht es mehr um die Grundlagen, da muss man sich so ein bisschen mehr schinden im Training. Im Sommer geht es mehr um Technik, Schnellkraft, solche Geschichten. Ja, aber man muss schon relativ viel dafür tun. Also der paralympische Sport ist inzwischen auch so, dass man das nicht mehr so nebenbei ein bisschen
Full-time
machen kann.
Job. Fulltime-Job, genau. Ja. Wie machen Sie das? Sie haben eine Halbseitenspastik. Stoßen Sie auch mit dieser Seite dann?
Ja, also ich stoße, also ich habe eine halbseitige Spastik auf der rechten Seite. Ich bin eine Ausnahme bei uns in der Startklasse, weil ich mit meiner spastischen Seite stoße. Also 99% der Starter in dieser Klasse stoßen mit ihrer nicht behinderten Seite.
Und wäre doch eigentlich praktischer, mit der Nichtbehinderten zu stoßen, oder? Warum stoßen Sie trotzdem mit der gehandicapten Seite?
Also ich bin auch eine der wenigeren Starter bei uns, die keine angeborene Spastik hat, sondern bei mir ist das erworben. Ich habe das erst seit 5 Jahren ungefähr. Und ich war immer Rechtshänderin und hatte dann halt das Pech nach dem Schlaganfall, dass die Spastik auf der rechten Seite war. Wir haben dann versucht umzustellen auf den anderen Stoßarm, auf links. Aber man kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, dass wenn man einfach Rechtshänder ist, dass das auch schwierig ist,
mit
selbst wenn die linke Seite
nicht, ne?
Genau, ja. Im Prinzip besser koordiniert ist, besser anzusteuern ist. Und deswegen sind wir dann doch wieder zurück auf die rechte Seite. Und ja, es ist viel Übung, aber ich denke, es ist auch gut für die Behinderung, für die Spastik, mit der rechten Seite zu stoßen, weil man einfach eine gute Schulung auch hat für die rechte Seite.
Ja. Auf welche Hilfsmittel sind Sie denn angewiesen? Weil Ihre Hand ist ja ein bisschen labil. Wie funktioniert das, dass Sie so eine schwere Kugel? Ich lasse Sie jetzt einfach mal rumgehen, damit man sich vielleicht mal einen Eindruck davon machen kann. Nicht auf die Füße fallen lassen. Wie funktioniert das, dass Sie diese schwere Kugel trotzdem in Ihrer Hand halten?
Also ich habe unterschiedliche Orthesen, nennt sich das. Also das sind, das ist jetzt auch sowas, was ich hier am Bein dran habe. Das sind im Prinzip Hilfsmittel, die fehlende Funktionen an der Hand oder auch am Bein ersetzen oder die auch die Gelenke ein bisschen schützen, weil ich eben auch kein gutes Gefühl habe auf der Seite. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich in irgendeiner Fehlstellung auf dem Fuß draufstehe, merke ich das nicht unbedingt. Ich merke das dann oft erst, wenn schon was kaputt gegangen ist. Ja. Und ich habe wirklich ganz verschiedene Orthesen fürs Training, je nachdem, was wir machen. Also wenn wir Würfe machen, habe ich an der Hand eine andere Orthese als im Wettkampf, wo man eigentlich an der Hand selber gar keine Orthesen tragen darf. Im Wettkampf ist das verboten. Aber im Training, je nachdem, was wir machen, habe ich ganz unterschiedliche Formen von Orthesen, sowohl an der Hand als auch am Bein. Also ich habe fürs Kugelstoßen am Bein eine Orthese, die etwas stabiler ist. Und für Sprints oder Sprünge, solche Geschichten, eine, die etwas dynamischer ist.
Frau Nerius, Sie sind die Trainerin von der Frau Liebhardt. Das hört sich jetzt erstmal so an, als ob man mit Menschen mit Behinderung anders trainieren muss als mit Menschen ohne Behinderung. Stimmt das?
Nein. Geht mein Mikro? Ist tatsächlich nicht so. Man muss vielleicht so Kleinigkeiten variieren, aber grundsätzlich unterscheidet sich die Trainingsmethodik, der Trainingsaufbau, die Jahresplanung nicht wirklich vom nicht behinderten Menschen. Also man versucht eigentlich das Gleiche zu machen, aber es ist nicht alles möglich. Und deswegen muss man halt so ein bisschen kreativ sein, was die Übungsauswahl angeht, vielleicht auch was die Zusammenarbeit mit den Orthopädietechnikern angeht. Also hatte mal eine Speerwerferin, der fehlte der Unterarm, die hat zwar mit dem anderen Arm geworfen, aber um viele Übungen im Training zu machen, auch gerade was den rehabilitativen Aspekt angeht und Prävention, Verletzungsprävention, dass man einfach beide Seiten gleichmäßig trainiert, haben wir dann wirklich eine Prothese mit dem Orthopädietechniker zusammen entwickelt, wo sie auch Medizinbälle machen konnte, also wo richtig so eine Schaufel vorne dran war. Und insofern muss man sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen. Aber grundsätzlich unterscheidet sich nicht.
Und die trainieren auch zusammen in gemischten Gruppen oder wie muss ich mir den Alltag so vorstellen?
Ich bin tatsächlich nur Trainerin gewesen. Also ich mache jetzt bis Rio, habe ich tatsächlich noch die beiden Athleten, aber habe jetzt gerade einen neuen Job angefangen. Ab 1.8. bin ich Internatsleiterin im Sportinternat und ich hatte eine Anstellung tatsächlich als Trainerin im Behindertensport. Das heißt, ich hatte auch immer nur eine Trainingsgruppe von vielen Behindertensportlern, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, dass es, wenn man jetzt im Wintertraining ist und einfach ein paar Läufe macht und zusammen in den Wald geht und irgendwie so Konditionssachen macht, ist es sicherlich unproblematisch, dass nicht behinderte Menschen zusammen trainieren. Aber wenn man jetzt wirklich detaillierte Technikeinheiten machen will und gerade im Weitsprung und man hat jemanden, der Doppeloberschenkel amputiert ist, man muss schon mehr drauf eingehen und es ergeben sich ganz andere Probleme, als wenn einer unkompliziert anlaufen kann. Insofern finde ich eigentlich die Arbeit 1:1 oder dann wirklich, dass man sich mehr darauf einlassen kann. Also ich habe tatsächlich früher auch zu meinem Trainer gesagt, wenn ich eine Technikeinheit gemacht habe, können wir alleine werfen. Also ich kannte das auch nicht gut, dass noch drei andere Werferinnen mit trainieren, weil man einfach viel bessere Aufmerksamkeit geben kann.
Sie sagen, es sind andere Probleme, das heißt aber nicht unbedingt, dass es größere Probleme sind.
Nee, es sind andere Probleme. Es gibt, glaube ich, auch im nicht behinderten Bereich genug Probleme.
Gibt es denn eigentlich auch Trainingsaspekte, wo behinderte Athleten schneller sind, sich Sachen schneller aneignen, schneller lernen als nicht behinderte Athleten, weil sie besondere Fähigkeiten haben, vielleicht durch ihre Behinderung?
Also ich lasse mich ungern auf diese Vergleiche ein und es gibt Nichtbehinderte, die schnellere Auffassungsgabe haben und Nichtbehinderte, die ein bisschen länger brauchen und welche, die fleißig sind und welche, die faul sind und das ist genau das Gleiche im Behindertensport auch.
Herr Borcher, Sie sind Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes und ich habe mal nach Zahlen gesucht beim Statistischen Bundesamt. Die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe, sind aus dem Jahr 2013 und da schreibt das Statistische Bundesamt, dass ungefähr 10 Millionen Menschen in Deutschland leben, die eine amtlich eingetragene Behinderung haben. Ich weiß, es gibt Abstufungen, es sind schwerere Behinderungen dabei, kleinere und es geht natürlich auch immer, hängt davon ab, wie die Leute persönlich damit umgehen. Aber 10 Millionen, das bedeutet im Grunde jeder achte Bundesbürger ist amtlich beglaubigt sozusagen behindert. Würden Sie sagen, dass jeder von diesen Bürgern, wenn er denn Interesse hätte, in seiner Nähe ein Sportangebot passend für sich finden würde?
Ob er in seiner Nähe überall ein Angebot finden kann, das weiß ich nicht. Aber er muss wissen, dass er auch in Regelsportvereine geben kann. Also bei uns ist im Moment explosionsartig der Anstieg der Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Da hatten wir vor 10 Jahren noch so 25.000 mit diesem Übungsleiterschein B, der für Sport mit Behinderung notwendig ist, um Übungsstunden anzubieten. Da haben wir jetzt inzwischen über 40.000 Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Und da wir insgesamt nur knapp über 6.000 Behindertensportvereine in der Republik haben, ist es zwangsläufig so, dass viele Regelsportvereine auch für Behinderte Gruppen anbieten oder auch gemeinschaftlichen Sport anbieten. Es gibt zum Beispiel eine Sportart, die findet ohne Unterschied für Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung statt. Das ist das Tischtennisspielen. Die Tischtennisspieler mit Behinderung spielen zu gleichen Regeln und zu gleichen Bedingungen wie die Tischtennisspieler ohne Behinderung, sodass viele unserer paralympischen Athleten bis hoch in die Leistungsklassen, Bezirksklassen und höher bei nichtbehinderten Tischtennisvereinen gespielt haben. Das heißt, diese große deutsche Sportlandschaft bietet mehr Angebote, als man auf den ersten Blick vielleicht zu denken vermag.
Apropos erster Blick, Herr Abel, ich mache jetzt mal eine hypothetische Situation auf. Ein Paar bekommt ein Kind, dieses Kind ist behindert und irgendwann, wenn das Kind 5 oder 6 ist, denkt man sich, okay, wäre doch super, wenn das Sport machen könnte. Vielleicht setze ich mich einfach vor den Computer und gebe bei Google ein Kind behindert Sportverein und suche was für mein Kind vielleicht das richtige Angebot ist und im Idealfall auch in der Nähe ist von dort, wo ich wohne. Würden Sie dem Herrn Borcher dazu stimmen, dass man wieder relativ unkompliziert und schnell was findet? So habe ich Sie gerade verstanden, Herr Borcher.
Ja, ich habe den Herrn Borcher nicht ganz so verstanden, dass er schnell und unkompliziert was findet, sondern dass er gesagt hat, wir müssen das öffnen und wir sind da vielleicht auf dem Weg. Weil ich finde das schon so, wenn Sie das jetzt schildern, dieses Beispiel, je nachdem, wo Sie sind in Deutschland, sind Sie dann ziemlich verraten und verkauft noch im Moment. Also wir müssen da schon noch vorwärts gehen, Sportangebote öffnen. Ich glaube, dass wir da schon auf dem Weg sind, aber im Moment ist es schon so, dass viele, die in dieser Situation sind, wie Sie sie geschildert haben, noch kein gutes Sportangebot wohnortnah finden. Also die Situation müssen wir ändern, da müssen wir was dran tun. Und ich erlebe das so persönlich, dass viele Leute da, glaube ich, auch verzweifelt sind in ihrer Suche, weil ich arbeite an einer Universität. Ich habe da jetzt diesen Lehrstuhl, den der DBS mit angeschoben hat und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Das ist ja nicht primär der Ansprechpartner, wenn ich ein Kind habe und suche einen Schwimmverein. Aber das ist häufig so, dass sich Leute bei mir melden. Also da würde ich mir schon wünschen, dass wir die Informationen noch besser koordinieren, dass es Vereine gibt, die sagen, ja, wir sind ein Schwimmverein und bei uns sind alle willkommen. Also wir leben Inklusion, heißen Menschen willkommen und dann machen wir natürlich Angebote und mir geht dann immer das Herz auf, wenn Steffi Nerius sagt, Trainer sein ist da nicht unterschiedlich. Also wenn wir einen guten Schwimmtrainer haben, dann wird er Kinder mit und ohne Behinderung gut trainieren können.
Wie könnte denn so ein Informationsangebot aussehen? Haben Sie da eine konkrete Vorstellung? Gibt es Projekte?
Ja, es gibt ein Projekt, das ist letztendlich das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, was das mit angeschoben hat, zunächst mal zu erheben, wie sieht die Situation jetzt aus? Das Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport hat da diesen Auftrag bekommen. Frau Bentle ist da sehr aktiv, die heute ja schon hier war. Und ich würde mir schon wünschen, dass man auf Dauer so ähnlich in meiner Vision, so ähnlich wie wenn ich eine Ferienwohnung in Frankreich suche, irgendwann ein Portal hat, in das ich eingeben kann, das und das Bedürfnis habe ich, die Sportangebote suche ich und sowas dann zu finden. Das ist auch eine Chance für die Vereine zu sagen, wir können uns darstellen, wir können unsere Möglichkeiten präsentieren und wir können damit auch Mitglieder generieren.
Und die Zielgruppe ist ja ganz offenbar auch da, wie wir heute schon anhand mehrerer Zahlen gehört haben. Herr Borcher, kann man das so ein bisschen regionalisieren? Herr Abel hat gerade gesagt, manche Regionen in Deutschland haben da ein gutes Netzwerk, sage ich mal. Manche liegen noch ein bisschen brach. Können Sie uns da ein bisschen mal anhand über die deutsche Landkarte mitnehmen?
Ja, ich will zunächst darauf hinweisen, dass dieses erwähnte Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit uns als Federführung, uns als Verband einen Index für Inklusion herausgegeben hat. Der ist auf unserer Webseite abrufbar, da braucht man nur Index für Inklusion eingeben. Und da sind ganz pragmatische Hinweise, sowohl wie inklusiver Sportunterricht, inklusiver Vereinssport, aber auch wo der Sport betrieben wird, kann man da erfahren. Die bundesweite Karte ist sehr löchrig. Also wenn zum Beispiel einer, so einen Fall hatten wir gerade, in Ingolstadt aktiv Leichtathletik betreiben will, konnte ich ihm in unmittelbarer Nähe, handelt sich um einen beinamputierten Jugendlichen, Unterschenkel amputiert, habe ich in meiner Hilflosigkeit nur gesagt, ja, wir haben einen paralympischen Trainingsstützpunkt für Ski Alpin in Berchtesgaden. Diese bundesweite Karte ist eben halt löchriger als die bundesweite Sportkarte im Deutschen Olympischen Sportbund. Aber wenn ich jetzt den Sprung von dem normal Sport treiben will zum paralympischen Athleten machen will, will ich darauf hinweisen, dass es an olympischen Trainingsstützpunkten für jeden paralympischen Athleten formal der Weg offen ist. Manche leben das, manche machen es schwieriger, wie im richtigen Leben. Das heißt, das ist eine Vorschrift. Sie haben eben meine frühere Tätigkeit erwähnt. Die haben wir meines Wissens 2000 auf den Weg gebracht, dass an Olympiastützpunkten auch paralympische Athleten trainieren können. Das sind alles so Schritte, die jetzt durch die Inklusionsdebatte auch befeuert werden. Aber flächendeckend, dann hätte ich mich missverständlich eben ausgedrückt, über die ganze Region für alle paralympischen Sportarten, da ist man naturgemäß von entfernt, weil eben es nicht so viele Athletinnen und Athleten gibt.
Frau Liebhardt, wenn wir schon in Bayern sind, dann sind wir auch bei Ihrer Biografie. Sie sind ja von Bayern, von Würzburg hier nach Leverkusen in Nordrhein-Westfalen gewechselt, mit der Perspektive, dass Sie Ihr paralympisches, Ihr sportliches Ziel hier besser erreichen können. Warum?
Also ich bin zwar eigentlich ganz gut angekommen, auch in dem Verein in Bayern. Die haben also mich auch sehr offen damals auch mit Behinderungen aufgenommen. Das war kein Problem. Nur die stoßen dann einfach auch schnell an ihre Grenzen, wenn es um Leistungssport geht. Also es ist, wie Herr Beucher sagt, man kann in die regulären Regelsportvereine gehen. Und ich glaube, für den Breitensport sind da, glaube ich, auch inzwischen relativ viele Vereine offen für. Aber in meinem speziellen Fall war es so, dass man einfach schnell so an die Grenze gestoßen ist. Allein schon zum Thema Klassifizierung. Wo muss ich mich denn da hinwenden? Solche Geschichten, da war der Verein einfach überfordert. Und es war relativ schnell klar, dass ich mein Leistungspotenzial, was ich habe, dort definitiv nicht voll ausschöpfen kann. Und dann habe ich für mich einfach die Entscheidung getroffen, wenn ich es nach Rio schaffen will, zu den Paralympics, muss ich irgendwie gucken, dass ich an den Stützpunkt komme, wo ich eine bessere Förderung habe, bessere Unterstützung habe. Und das habe ich dann auch gemacht und bin auch froh, dass ich es gemacht habe.
Wie ist denn diese Idee überhaupt entstanden? Ich will mal Ihre Biografie vielleicht in kurzen Sätzen, ich weiß, ein Leben passt nie in ein paar Sätze, aber ich muss es versuchen. Sie mit Mitte 20 haben Sie oder Anfang 20 die Diagnose bekommen, dass Sie eine Autoimmunkrankheit haben und haben infolgedessen, die auch das Gehirn angreift, und so ist dann Ihre Halbseitenspastik entstanden. Das war dann ja Anfang, Mitte 20. Wie ist dann die Idee entstanden von, hey, ich will eigentlich nur Sport machen, damit es mir ein bisschen besser geht, hin zu der Idee, ich will wirklich leistungsmäßig Sport machen und zu den Paralympics kommen?
Das hat sich so ergeben. Also das war irgendwie so ein bisschen Selbstläufer. Ich hatte eine Lungentransplantation, bin aus der Klinik nach Hause gegangen und die Ärzte haben gesagt, ja, ein bisschen Sport schadet nicht, machen Sie ruhig, wenn Sie da Lust drauf haben. Aber es hat keiner daran geglaubt, dass überhaupt Leistungssport möglich ist. Also ich auch nicht. Und man hat dann einfach so im Training gemerkt, da geht viel mehr, als man gedacht hat. Und ich war vorher auch Leistungssportlerin, im Volleyball allerdings. Und habe dann, ja, ich hatte einfach Bock drauf, wieder ein bisschen leistungsmäßig was zu machen. Und dann hat sich das einfach so nach und nach ergeben. Dann kommen bei Wettkämpfen kommen Erfolge, dann kriegt man Kontakte. Dann habe ich Steffi kennengelernt bei Lehrgängen und dann ergibt sich das alles so nach und nach. Und dann wächst auch so diese Idee, hey, ich will das nochmal richtig angreifen und wirklich so nach Möglichkeit in Rio eben dabei sein.
Frau Nerius, wenn man jetzt eine Biografie hat wie die Frau Liebhardt, man hat in seinem Leben eine Krankheit, man hatte möglicherweise einen Unfall, ist es notwendige Voraussetzung für eine paralympische Karriere, dass man vorher schon viel Sport gemacht hat? Also welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um solche Ziele erreichen zu können?
Also grundsätzlich ist es natürlich einfacher, wenn einer vorher Sport gemacht hat, verunfallt und dann zum Leistungssport wieder zurückfindet oder zum Sport, als wenn einer mit 35 einen Motorradunfall hat, sein Bein verliert und in seinem Leben noch nie Sport gemacht hat. Also das braucht man jetzt nicht zu diskutieren, das ist Fakt. Aber ansonsten ja, muss man auf jeden Fall Motivation, also ich kann auch sagen, dass wir nicht aus jedem Sportler jetzt den Top-Leistungssportler machen, aber man muss motiviert sein, man muss einfach so ein bisschen Eigeninitiative mitbringen. Und was bei uns tatsächlich dann nicht mehr so ist, oder zumindest bei mir, wenn jemand zu mir in die Trainingsgruppe kommt, dann ist er da und das setze ich dann auch so voraus, um gefördert und gefordert zu werden. Also bin dann tatsächlich auch leider die Letzte, vielleicht auch nicht leider, die dann anfängt irgendwie auf die Mitleidsschiene zu machen oder ja, tut mir leid, dass du jetzt Blasen an den Fingern hast, ja, ist nun mal Sport. Und insofern, wenn die bei mir gelandet sind in der Trainingsgruppe, dann bewegt sich das auch Richtung Leistungssport.
Herr Borcher, gerade ist das Wort Förderung gefallen und jetzt haben wir in Deutschland seit einigen Jahren eine Sportförderdebatte, sage ich mal. Es geht im Grunde darum, wie man welche Sportarten fördert mit dem Geld, was hauptsächlich vom Bundesinnenministerium, nicht nur, aber hauptsächlich zur Verfügung gestellt wird. Da ist gerade so ein bisschen die Frage, sind wir jetzt alles, sage ich mal, etwas erlaubt Darwinisten und suchen uns ein paar Sportarten aus, wo wir dann möglichst viele Medaillen holen oder machen wir das Gießkannenprinzip und fördern alle? Berührt diese Debatte eigentlich auch den Behindertensport?
Ja, wir sind natürlich da mittendrin. Wir sind als Spitzenverband für den Sport für Menschen mit Behinderung Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund und sind auch in dieser Leistungssport-Zukunftsdebatte nicht nur dabei, sondern leisten auch den Beitrag. Der Deutsche Bundestag stellt jedes Mal bei seinen Haushaltsberatungen, auch jetzt aktuell in Berlin, eine Summe X für den Leistungssport zur Verfügung, die das Bundesministerium des Inneren dann verteilt. Da ist also der Anteil für Behindertensport kontinuierlich gewachsen. Das ist nicht nur gut so, das ist auch notwendig, weil wir in einigen Sportarten auch weltweit den Ton angeben und wollen natürlich diesen Status auch beibehalten. Dazu ist die Professionalisierung im Behindertensport unverzichtbar. Das heißt aber auch Teilhabe. Und da hängen wir wiederum am Ende. Der Anteil der Menschen mit Behinderung, die Leistungssport betreiben, zum Beispiel bei der Bundeswehr, ist eine kleine, überschaubare Zahl. Der Anteil derjenigen Menschen, die im öffentlichen Dienst bei den Ländern, beim Bund beschäftigt sind, ist eine kleine, überschaubare Zahl. Und da scharren wir nicht nur mit den Füßen, sondern da fordern wir unseren Beitrag. Es gibt einige wenige, die, ich sage jetzt mal, das Glück haben, wegen ihrer tollen Leistungen, auch wegen ihrer tollen Persönlichkeiten, die sogar private Unterstützung bekommen, sprich also Sponsoren haben, die es ihnen möglich machen, dass sie überwiegend trainieren können. Aber die Realität ist, dass die meisten von uns noch einem Beruf nachgehen mit unterschiedlicher Zeitintensität. Und wenn wir das nicht verändern, wenn wir da nicht auf die gleiche Stufe kommen wie bei den Sportlerinnen und Sportler ohne Behinderung, dann werden wir die Spitzenpositionen abgeben müssen, in denen wir uns noch befinden.
Herr Borcher, ich möchte kurz erläutern, warum Sie gerade die Bundeswehr erwähnt haben. Die Bundeswehr ist ein wichtiger Förderer neben dem Bundesinnenministerium, weil sie die sogenannten Sportsoldaten anstellt. Im Grunde funktioniert das so, man ist Soldat, ist aber gleichzeitig kein Soldat, sondern ist Sportler, weil man einfach von seinem Job freigestellt wird. Ähnliches Modell gibt es bei der Bundespolizei. Und ich weiß, das Wort Quote ist immer so ein bisschen haut-drauf-mäßig, aber könnte das eine Lösung Ihrer Meinung nach sein, dass man einfach guckt, wie viele Menschen mit Behinderung gibt es eigentlich in der Bevölkerung und dann brechen wir das runter und sagen, okay, so und so viele Förderplätze müsst ihr für Sportler zur Verfügung stellen?
Ja, die Verteilung möchte ich lieber an der Qualität und an der Notwendigkeit der Qualität orientieren als pauschale Quoten, aber wir müssen eins zur Kenntnis nehmen, was wir jetzt gerade aktuell auch aus dem Bundestag mitbekommen und von der Regierung, da geht es um einen Kriegseinsatz, egal wie man ihn bezeichnet. Wir haben bereits Soldatinnen und Soldaten, die Opfer von Kriegshandlungen sind. Das heißt, hat einen Tarnbegriff, einsatzgeschädigte Soldaten. Und da sind einige von denen, die bereits in unseren Strukturen trainieren. Und das ist nicht nur eine menschliche und moralische Verpflichtung. Da auch, wo es sich um sportaffine Menschen handelt, die auch in besonderem Maße zu berücksichtigen. Und das ist eine Herausforderung der nächsten Jahre. Da gibt es aber nicht um Mitleidsbonus, sondern Erreichen einer bestimmten Leistungen, aber dann, wie ich meine, auch mit den Strukturen, die die Bundeswehr Soldatinnen und Soldaten ermöglicht, die als Leistungssportler deutsche Farben tragen.
Sie sprechen den Tornado-Einsatz in Syrien an und sagen also mit Blick auf die sogenannte Versehrtenversorgung, wenn man so will, das so ein bisschen geben und nehmen. Frau Liebhardt, mal an Ihrem Beispiel. Sie sind ja von Bayern, wie wir jetzt wissen, nach Nordrhein-Westfalen gewechselt, haben aber da auch Ihren Job aufgegeben als Physiotherapeutin. Das müssen Sie eigentlich mit dem Wissen gemacht haben, dass es hier dann genug Förderung von anderen Stellen gibt, damit Sie sich auf Ihren Sport und einen etwas zurückgefahrenen Arbeitsalltag konzentrieren können. Wie klappt das?
Also ich habe den Job nicht direkt aufgegeben. Ich bin von meinem Chef freigestellt worden in Würzburg. Also das ist, denke ich, auch nicht ganz alltäglich, dass ein Chef sagt, ich habe einen paralympischen Sportler, der will es zu den Paralympics schaffen und dafür stelle ich den jetzt mal 2 Jahre einfach großzügig frei. Ich arbeite noch auf 450-Euro-Basis im Moment und lebe ansonsten von der Förderung durch die Stiftung Deutsche Sporthilfe in erster Linie. Es gibt ein sogenanntes Top-Team, also wenn man sich auf einem gewissen Niveau bewegt, hat man die Chance, in dieses Top-Team zu kommen, wo man zusätzlich gefördert wird. Ja, und das Glück habe ich im Moment, dass ich mich wirklich überwiegend aufs Training konzentrieren kann und auf das, was noch so außenrum ist. Also es ist ja nicht nur das Training alleine.
Das heißt, Ihnen geht es eigentlich wie vielen deutschen Sportlern, wenn man nicht gerade Fußballer ist, man kann davon leben, aber man kann auch nicht irgendwie so viel beiseite leben, dass man nach der Sportlaufbahn irgendwie davon noch lange zehren kann. So deute ich das jetzt mal, ja?
Richtig, also ich kann nichts zur Seite legen. Ich kann davon im Moment, ich komme damit über die Runden, was ich jetzt habe. Aber ich kann da jetzt nichts ansparen, dass ich dann danach nichts mehr machen muss, wenn ich aufhöre mit dem Sport.
Herr Abel, die Frau Liebhardt ist ja für den Deutschen Behindertensportverband auch jetzt durch die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha und durch 2 Medaillen zu einer der, sage ich mal, Vorzeigesportlerinnen geworden. Wie wichtig sind eigentlich Stars, Aushängeschilder im Behindertensport?
Ich glaube, das ist eine Frage allgemein für den Sport. Das ist überhaupt nicht spezifisch für den Sport von Menschen mit Behinderung. Also ich würde da olympischen und paralympischen Sport absolut identisch sehen. Wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Leute, die zeigen, was möglich ist. Wir brauchen Leute, die zeigen, wie faszinierend körperliche Aktivität sich im Spitzensport darstellen kann. Und dann ist es klasse, wenn man dann Menschen findet, die das auf der einen Seite auf der sportlichen Ebene demonstrieren können, also einfach durch ihre Leistungen, die sie in den verschiedenen Wettkämpfen demonstrieren, sodass Kids auf der Straße sagen, boah, das ist geil, so möchte ich gerne auch Sport betreiben. Also das wäre das eine, was man haben muss. Und dann müssen die sich aber noch gut verkaufen. Und ich denke, das ist so ein Punkt, wenn wir sagen, wir erwarten Respekt, was wichtig ist und was notwendig ist, dann müssen wir eben auch sagen, wir müssen auch Leistungen erbringen. Und deshalb finde ich sehr schön, dass man gerade jetzt so im Bereich des Nationalen Paralympischen Komitees das sehr anschiebt, dass die Leute eben auch wissen, ich muss meine Top-Leistung bringen, aber ich muss mich gleichzeitig auch noch verkaufen in einer Sache, die wichtig ist, die sich entwickelt. Und ich glaube, dann kann man eben auch sagen, jetzt haben wir auch im Gegenzug Dinge verdient. Also das hat nichts mit Mitleid zu tun, sondern das hat etwas mit Leistung zu tun, sowohl im Sport als auch außerhalb des sportlichen Wettkampfs dann. Von daher brauchen wir unbedingt, aber die brauchen wir genauso im olympischen wie im paralympischen Bereich.
Frau Nerius, einer der bekanntesten Sportler, den haben wir eben schon mal angesprochen, das ist Markus Rehm, Weitspringer, deutscher Meister auch im Wettkampf mit nichtbehinderten Sportlern. Er trägt eine Prothese und ist durch diese Geschichte ja vielleicht der bekannteste Behindertensportler in Deutschland, vielleicht auch einer, der sich am besten verkaufen kann, das weiß ich jetzt nicht. Sorgt das eigentlich auch mal für Neider innerhalb von einer Trainingsgruppe, wenn man einen hat, der so ein bisschen, wenn es um Behindertensport geht, geht es sehr oft um diesen Namen, fühlen sich die anderen da so ein bisschen in den Schatten gestellt manchmal?
Ja, tatsächlich habe ich dadurch auch 2 Abgänge in der Trainingsgruppe zu verbuchen, die tatsächlich damit überhaupt nicht klargekommen sind, dass sich von außen zumindest, also in der Trainingsgruppe nicht, aber von außen her alles um Markus gedreht hat. Was ich persönlich einfach eine persönliche Schwäche finde. Und es gibt genauso andere wie eine Franzi, die da einfach mit klarkommt. Und der Markus ist der allerletzte, der irgendwie versucht, da zu polarisieren. Er versucht eigentlich immer alle mitzunehmen, also den ganzen DBS, die ganzen Athleten, und versucht eigentlich nicht für sich, sondern für alle zu sprechen. Und insofern finde ich es unverständlich, aber es kommt tatsächlich vor.
Okay, aber Sie sehen den Fehler jetzt nicht bei dem Sportler selber, sondern sagen, das ist so vielleicht die Dynamik der Trainingsgruppe, die da irgendwie dann nicht mehr so gepasst hat.
Ich glaube, es ist tatsächlich einfach persönliche Schwächen sind, die man aber jetzt nicht nur im Behindertensport, sondern auch im Nicht-Behindertensport findet, wenn einer meint, nicht mehr im Mittelpunkt zu stehen. Das hat man, glaube ich, überall in der ganzen Gesellschaft.
Herr Borcher, Sie wirkten gerade so, als wollten Sie gerne was dazu sagen. Oder habe ich das falsch wahrgenommen?
Es gibt wenig Gelegenheiten, wo ich nichts sagen möchte, aber ich will einfach hier zu der Markus-Rehm-Debatte sagen, der Markus ist ein Weltausnahmeathlet. Die werden also nicht in Trainingsgruppen geboren, der hat eben Dinge mitgebracht und durch seine Disziplin und durch seinen Trainingsfleiß weiterentwickelt, dass er weltweit so erfolgreich ist, dass selbst der internationale Leichtathletikverband Angst davor hat, dass er bei Olympischen Spielen mitspringen kann. Das heißt, Inklusion wird da nicht zugelassen. Die haben sich schäbig in die Büsche geschlagen, indem man die Beweislast umkehren will. Das heißt, Markus soll beweisen, dass die Prothese kein Vorteil ist. Bisher dachte ich immer, dass Prothesen Nachteile wären. Das stelle ich mir so ähnlich vor, als ob jetzt Usain Bolt vor dem 100-Meter-Lauf gefragt wird, haben Sie schon nachgewiesen, dass Sie nicht gedopt haben, um mal diesen Wahnwitz dieser Forderung des Councils, dieses ja auch sehr im Moment negativ im internationalen Ruf sich befindlichen Weltverbandes zu betrachten. Und da wollen wir zum Beispiel von Herrn Coe persönlich wissen, was findet da statt? Wie haben wir das zu verstehen? Ob das jetzt noch sein Vorgänger gemacht hat, interessiert uns nicht bei. Er ist jetzt der Präsident des Weltleichtathletikverbands und von ihm wollen wir ganz klar die Kriterien wissen, was dazu geführt hat oder was Markus nachzuweisen hat, damit er natürlich bei 8,40 Meter mit einer jetzt schon Qualifikationsweite auch nicht nur bei Paralympics starten kann.
Sie haben es schon in Ihren Worten mit in die Büsche schlagen geschildert, was passiert ist. Ich würde es vielleicht nochmal für die Leute, die sich in der Leichtathletik und im Sport und in dieser Thematik nicht ganz so auskennen, nochmal kurz erläutern. Markus Rehm ist bei den deutschen Meisterschaften gestartet, hat diese Meisterschaften gewonnen und daraufhin hat der Deutsche Leichtathletikverband ihn erstmal nicht für die Europameisterschaft nominiert, weil nicht ganz klar war, ob Markus Rehm durch seine Prothese beim Absprung möglicherweise einen Vorteil hat gegenüber einem gesunden, normalen Bein aus Fleisch und Blut sozusagen. Diese Frage ist dann im Endeffekt auch beim Leichtathletik-Weltverband gelandet, der gesagt hat, okay, wir machen jetzt eine neue Regel und die lautet jetzt so, dass der Athlet, wie Sie gesagt haben, nachweisen muss, meine Prothese bringt nicht mehr als ein normales Bein. Vorher hätte der Verband dem Athleten nachweisen müssen, dass die Prothese mehr bringt. Bedeutet im Endeffekt ein Startverbot. Und Sebastian Coe, den Sie angesprochen haben, der ist seit August neuer Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes. Von seinem Vorgänger, das war Lamine Diack, ein Mann aus dem Senegal, von dem habe ich ein Zitat gefunden zu dieser Thematik, Markus Rehm, wo er sagt, im Grunde wollen wir einfach, dass solche Fragen nicht mehr aufkommen. Die Behindertensportler haben ihr eigenes Forum, wo sie starten können, in dem Fall die Leichtathletik-Weltmeisterschaften für Menschen mit Behinderung. Solche Fragen wollen wir einfach nicht mehr klären, von Nerius. Scheitert die Inklusion an der Verbandspolitik manchmal?
Ja, ich glaube, es scheitert viel an der Verbandspolitik, außer im Behindertensport.
Nein, wir sind werbefrei. Das haben wir schon öfters heute thematisiert. Okay.
Ich finde es tatsächlich ein ganz schwieriges Thema und ich finde Inklusion und Leistungssport noch ein anderes Thema als Inklusion und Sport oder Inklusion, Gesellschaft, Medien, Politik. Also das ist wirklich ein heikles Thema und ich versuche immer auch die andere Seite zu sehen. Also ich bin jetzt nicht der fanatische Fan 100% Behindertensport, sondern ich sehe auch die andere Seite und ich sehe, wenn die anderen Weitspringer springen, wie sehen die das? Wenn jemand ankommt, eine Prothese anhat, das geht nicht nur um den Absprung, es geht auch um den Anlauf, es geht um alles, also der Weitsprung besteht aus vielen Komponenten und im Sinne des Fair Plays finde ich diese Lösung nicht erst in der Beweisschuld, aber vorher war ja auch schon klar, mit einem Gutachten, egal von welcher Seite, kommen wir jetzt einfach einen Schritt weiter, weil keiner, weder wir noch die anderen Teilnehmer aus dem nicht benannten Bereich, wissen, hat er einen Vorteil, hat er einen Nachteil, hat er mehr Nachteile, gleicht sich das irgendwann aus. Und insofern ist für mich auch der Punkt erledigt. Also ich bin gerade an dem Punkt angelangt, wo ich sage, ich bin dafür zuständig, dass er weit springt. Und das versuche ich immer weiter auszureizen. Und alles andere ist Politik. Sicherlich wird es schwierig. Und ich denke, der erste Schritt ist erstmal wirklich so ein Gutachten hinzukriegen. Oder der Schritt davor ist sicherlich jetzt, dass man weiß, was soll in diesem Gutachten überhaupt drinstehen. Und dann kann man sich um das Gutachten kümmern. Und dann ist es immer noch die Frage, ne, was dabei rauskommt. Also wenn jetzt, ich habe es auch zu Markus gesagt, wenn jetzt rauskommt, okay, du hast einen Nachteil.
Was macht man damit, mit der Erkenntnis?
Er hat einen Nachteil, dann springt er mit wegen mir. Da hat die Erlaubnis, bei den Olympischen Spielen mitzubringen. Hat aber super trainiert, hat einen super Tag, hat einen super Sprung und springt 8,60 Meter. Dann weiß ich, dass die Ersten sagen, ah, hast du wieder irgendwas geändert an der Prothese oder hast du wieder irgendwas da gemacht. Also er muss sich für jede tolle Leistung rechtfertigen. Und ich weiß gar nicht, ob er, was er sich dafür einen Gefallen mit tut. Egal, wie nachher die Lösung ist. Wenn er rauskommt, er hat einen Vorteil dadurch, glaube ich, dass es einfach für, jetzt mal gesamt betrachtet, für den ganzen Behindertensport, für alle mit Prothesenträger, sage ich jetzt mal, wenn, da sieht ja auch ein Autonormalverbraucher nicht, ob der Unterschenkel oder Oberschenkel amputiert ist. Und wenn die Mädels dann 4 Meter springen als Oberschenkel, sagen sie, ja, warum springst du nicht weiter? Das ist auch ein Vorteil dadurch. Also es ist schwierig und ich glaube, man tut sich dann im Behindertensport nicht wirklich einen Gefallen damit mit der Argumentation. Insofern freue ich mich auf meinen Trainerjob, dass ich einfach nur versuche, dass er immer weiter springt und alles andere überlasse ich dem.
Ja, aber Friede. Sie haben sich das Mikrofon schon gegriffen. Bitte schön.
Ja, ich zucke so ein bisschen und freue mich, wenn ich dann da vielleicht noch erweitern sagen kann. Also erstens, die Umkehr der Beweislast finde ich einfach nur eine Schweinerei. Also das ist zunächst mal für mich so eine Vorstellung, ich habe nicht den Mut zu sagen, wir wollen dich nicht dabei haben und dann drehen wir das um. Weil im Prinzip die Kosten für so ein Gutachten ein Athlet ja gar nicht tragen kann. Wie soll das irgendwie funktionieren?
Ungefähr 200.000 Euro, glaube ich, sind
wir angesprochen. Ich will jetzt mal ich würde mal andersrum sagen, die Sportwissenschaft hat das schon, das Thema eher etwas verschlafen, auch wenn die Biomechaniker mich dann jetzt wieder Lügen strafen wollen und sagen, das stimmt nicht, wir kümmern uns da schon drum. Aber eine Antwort haben wir nicht. Ich glaube, die Antwort würden wir brauchen, um irgendwann sagen zu können, es gibt ein gemeinsames Startrecht oder nicht. Auch wenn Frau Nerius sagt, selbst wenn wir die Antwort haben, wird immer noch die Zweifler werden da bleiben und werden sagen, naja, also das ist ja trotzdem wieder die Prothese oder irgendetwas, was wir dort haben. Die Antwort würden wir brauchen und dann wäre es schlicht und ergreifend für mich und ganz unemotional, wenn er einen Vorteil hat, dann darf er nicht mit den anderen starten und umgekehrt. Die haben wir nicht, die Antwort, von daher müsste man darauf abwarten. Was ich aber wichtig finde, und das passt dann vielleicht zu dem, was Frau Nerius gesagt hat, wir sollten uns hüten, das Thema Inklusion immer mit der Prothetik zu verknüpfen und immer zu sagen, das ist eigentlich mal eine Frage, darf jetzt jemand mit einer Prothese, mit den Menschen ohne Prothese im Spitzensport starten? Der paralympische Spitzensport ist ein separierender Sport und das ist auch gut so. Ich darf da nicht teilnehmen, weil ich keinen Grad der Behinderung habe, weil ich nicht klassifiziert werden kann. Und das ist gut so und das soll auch so sein. Aber das ändert ja gar nichts daran, dass unsere Gesellschaft unbedingt ein Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung braucht, im Training, im gesellschaftlichen Alltag, bei kulturellen Veranstaltungen, in der Bildung, in der Schule. Das brauchen wir unbedingt und wir sollten uns hüten, das jetzt festzumachen daran, dass jemand mit einer Prothese, die immer ein minderwertiger Ersatz des biologischen Beines ist, vielleicht mit einem Anlauf und einem Weitsprung da einen Vorteil hat. Darauf sollten wir uns jetzt nicht versteifen zu sagen, Inklusion heißt Prothetik und Inklusion heißt, dass jemand bei Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften dann dort starten darf. Also wir brauchen eine Antwort aus sportwissenschaftlicher Sicht. Das fehlt uns und das, die Umkehr des Beweislastverfahrens ist eine Schweinerei.
Finde ich schön, dass Sie den Bogen mal schlagen vom paralympischen Sport, also vom Spitzensport, über den wir jetzt viel gesprochen haben, hin zum Breitensport. Wir haben gesagt, wenn wir nochmal die Zahl vom Statistischen Bundesamt nehmen, dass wir über 10 Millionen Menschen in Deutschland reden, wovon ja nur ganz wenige wirklich paralympischen Spitzensport machen. Vielleicht sollten wir mal reden über die Bedeutung, die Sport für Menschen mit Behinderung, wie auch immer sie zu dieser Behinderung gekommen sind, haben kann. Wie war das bei Ihnen? Sie haben zuerst ein Leben geführt ohne Krankheit. Die kam dann, wurde Teil Ihres Lebens, mit dem Sie klarkommen mussten. Sie haben gesagt, Sport hatte schon vorher eine Bedeutung für Sie. Welche Bedeutung hat er danach vielleicht noch zusätzlich gewonnen?
Also für mich ist der Sport unheimlich wichtig. Also es sind verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das ist natürlich einmal auch so ein bisschen Selbstbestätigung, hey, ich habe vielleicht eine Behinderung, aber ich kann trotzdem im Prinzip alles so machen wie jemand ohne Behinderung auch. Es ist einfach, also jetzt speziell bei mir auch, für meine Gesundheit wichtig, Sport zu machen und fürs Wohlbefinden, geistig, körperlich. Also für mich ist es nach wie vor sehr, sehr wichtig, Sport zu machen. Und ich werde sicher auch dann nach meiner paralympischen Karriere, in Anführungszeichen, auch immer Sport machen, weil ich einfach schon immer Sportler war und schon immer gern Sport gemacht habe.
Hat das etwas provokativ gefragt, kann der Sport einem da was geben, was man dann vielleicht im Alltag so ein bisschen vermisst, wenn man ja im Alltag versucht sozusagen sehr viel vielleicht damit beschäftigt ist, sein Handicap irgendwie auszugleichen, dass man durch den Sport so eine Art Gefühl der Selbstbestätigung bekommt, also Sachen ausgleichen kann, die vielleicht im Alltag schwierig geworden sind?
Kann ich jetzt von mir persönlich so nicht sagen. Also ich muss sagen, ich gehe mit der Behinderung, mit der Erkrankung, die ich habe, sehr offen um. Ich will auch keine Sonderbehandlung, das ist immer auch im Training. Also ich sage, ich probiere alles aus und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber ich sage nie von vornherein, ich kann irgendwas nicht. Und so mache ich es im Alltag eigentlich auch. Also ich versuche ein ganz normales Leben zu führen. Ich glaube, ich tue es eigentlich auch. Und für mich spielt die Behinderung weder im Leben noch beim Sport so eine wahnsinnig große Rolle. Also natürlich bin ich im Behindertensport, weil ich jetzt mit meiner Art von Behinderung bei den Nichtbehinderten gar keine Chance hätte. Aber das ist jetzt nicht dauernd in meinem Kopf und ich beschäftige mich nicht dauernd damit, dass ich eine Behinderung habe.
Herr Borcher, Sie sind ja nicht nur Sportfunktionär heute und ehemaliger Bundestagsabgeordneter, sondern Sie sind eigentlich studierter Grundschulpädagoge. Und wie würden Sie denn so Ihre Erfahrung zusammenfassen? Sie haben ja gegen Ende Ihrer beruflichen Laufbahn, waren Sie noch mal an der Schule? Welche Erfahrungen haben Ihnen die Schülerinnen und Schüler widergespiegelt, wenn die generell einfach Sport gemacht haben, wenn Behinderte und Nichtbehinderte zusammen Sport gemacht haben? Was waren da die Erfahrungen?
Ja, Sport ist von klein auf ein Motivationsfaktor, nicht nur sich zu messen, sondern auch als Mannschaft zu gewinnen oder Freude an der Bewegung zu haben. Das entwickeln eben auch schon Grundschulkinder. Und ich habe die Erfahrung gemacht an dieser Gemeinschaftsgrundschule, die ich dann dort geleitet habe, dass Kinder mit einem Förderschwerpunkt dort über den Sport den Zugang zum Lernen einfacher und auch zum Teil selbstbestimmter gefunden haben. Und dass wir jetzt diese manchmal quälende Schuldebatte haben, bringt jetzt die Teilnahme eines Kindes mit Behinderung den Kindern ohne Behinderung einen Nachteil? Die haben einfach die Erfahrungen nicht, wer sowas sagt. Ich konnte das an dieser Schule als bereichernd empfinden und konnten auch kontinuierlich steigern den Anteil der Kinder mit Behinderung. Und auf einmal hatten die auch andere Motivationsschübe, weil, ohne jetzt repressiv zu werden, man auch den sportlichen Erfolg nicht ohne den anderen schulischen Beitrag hat laufen lassen. Sprich also, wer in der Mannschaft mitspielen musste, aber partout nie seine Hausaufgaben machte, der musste eben auch lernen, dass er mal nicht in der Mannschaft war. Das Zusammenhängen, und da hat einfach dieses Wollen und auch das Gefühl manchmal, besser zu sein, es ging da um einen Förderschwerpunkt, so emotionale und soziale Entwicklung, da war das Bedürfnis der Kinder nicht nur zu zeigen, dass sie im Sport besser sind, sondern dass sie nicht auch in der anderen Seite absacken. Das war also wie so ein inklusives Lernmodell, und das wird mir überall gesagt. Aber der Nachteil ist eben bei uns im Land, wir stellen erst immer die Frage, was geht nicht und was könnten die Hemmnisse sein. Wir fragen also nicht, was zuerst geht. Da ist also ein wandelndes Beispiel auf zwei Beinen, den zitiere ich da immer, Rainer Schmidt. Der musste damals, als er in der Schule war, musste in eine Behindertenschule. Das hatte die Schule noch gar nicht vorgesehen. Und er kam dann im oberbergischen Wiel zu einem Gymnasiallehrer und Direktor, der dann erstmalig in seinem Leben sagte, Herr Schmidt, sagen Sie uns, was wir tun müssen, damit Sie bei uns Schule erleben können. Dieses Denken ist in vielen Köpfen trotz der gesellschaftlichen Inklusionsdebatte noch nicht angekommen. Und das ist immer, wo wir sagen, die ersten Barrieren, die weg müssen, sind die aus den Köpfen. Und wenn man dann sieht, was geht, und wenn ich jetzt den Bogen zu den Sportlern schlage, dann nehme ich natürlich die Leistungssportler, das sind meine Leuchttürme. Bei denen sehe ich, guck dir das mal an, was die ohne Beine schaffen, was die mit einer einseitigen Spastik schaffen, was die blind schaffen, was die im Rollstuhl schaffen, selbst im E-Rollstuhl, wenn ich da an die letzte Weltmeisterschaft denke, die wir in München haben, da sahen die Leute und stehen offenmäulig davor und sagen, das ist ja wohl nicht möglich. Das habe ich oft erlebt, dass das den Menschen im täglichen Leben Mut macht, vor allen Dingen aber auch zeigt, was möglich ist. Und dann ist es egal, ob ich mit einer Prothese 8,40 Meter springe oder überhaupt mich mit einer Prothese in eine Weitsprunggrube hineinwage. Und dann kommt diese Freude, die erlebe ich beim Rollstuhlbasketball auch in besonderer Form, wo eben Menschen ohne Behinderung und Menschen mit Behinderung im Rollstuhl sitzen und der mit ohne Behinderung erfährt, wie schwierig das ist, den Rollstuhl nach vorne zu bewegen und gleichzeitig den Ball rauf und runter zu titschen, um ihn denn zu nehmen und einen Korbwurf zu haben. Da gibt es so viele tolle Beispiele. Und deshalb sage ich, Sport ist eigentlich ein klassischer Inklusionsmotor. Da arbeiten wir auch als Behindertensportverband mit, dass das in viele Köpfe reinkommt und dass das viele begreifen. Und da sage ich jetzt auch mal den Weg zur Sporthochschule. Es ist ja eigentlich traurig, dass über 170 Nationen die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert haben, das heißt unterschrieben haben, und in Deutschland der einzige Paralympics-Lehrstuhl ist. Oder es gibt noch andere Ungereimtheiten. Sie haben von diesem unsäglichen Dayak aus dem Senegal gesprochen. Ich weiß nicht, ob der Senegal das mit unterschrieben hat, die UN-Behindertenrechtskonvention. Es ist geradezu grotesk, in vielen Menschen mit Behinderung noch völlig ausgegrenzt werden. Und da denke ich, kann man auch einen Beitrag zu leisten, wenn man zeigt, was möglich ist. Und das sind die Athletinnen und Athleten. Vielleicht ist das auch ein Indiz dafür, dass wir ständig so wachsen. 650.000 Mitglieder im Deutschen Behindertensportverband ist ja eine nicht zu vernachlässigende Größe.
Das. Den haben Sie sich jetzt aber auch wirklich verdient. Herr Borcher, ich hatte Sie angesprochen, weil Sie ja in dem Schulalltag beruflich eigentlich zu Hause sind. Herr Abel, Ihre berufliche Heimat ist die Hochschule, wo es ja auch darum geht, Studierenden einen barrierefreien, inklusiven Alltag zu ermöglichen. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung an der Sporthochschule. Sie haben auch viele Dozenten, wo Sie, glaube ich, versuchen, denen beizubringen, mit Behindertensportlern umzugehen und da zum Beispiel auch Normen oder Zeiten, die man jetzt vielleicht in einem Schwimmkurs oder so weiter erfüllen muss und dann am Ende des Semesters seinen Schein zu bekommen, die vielleicht ein bisschen anzupassen, diese Normen. Wie klappt das so?
Ja, es ist eine besondere Chance, denke ich immer. Also es ist natürlich auch eine Herausforderung, das stimmt, aber es ist eine besondere Chance, weil wir haben fast 6.000 Studierende. Wir sind damit, wenn man das jetzt so monothematisch betrachtet, eine der größten Hochschulen europaweit für den Sportbereich. Das ist klasse und damit haben wir eine große Chance, weil wenn wir das Thema aufnehmen und das mit unseren Studierenden teilen und leben, dann kommt das an. Also ich glaube, jeder sechste Sportlehrer in Deutschland ist an der Sporthochschule in Köln ausgebildet worden. Das heißt, wenn wir Dinge nicht machen, dann kommen die auch nicht ins Feld. Von daher haben wir da schon eine große Verantwortung. Und deshalb empfinde ich das als eine große Chance, weil wir haben viele Studierende mit Behinderung. Also viel ist immer relativ, aber ich würde mal sagen, dass wir also betreuen im Moment so 20 bis 30. Manche mit einem Grad der Behinderung haben sich wahrscheinlich gar nicht gemeldet, weil sie sagen, das ist nicht notwendig. Also das beeinträchtigt mich jetzt nicht im Rahmen des Studiums. Und das ist gut so.
Wenn ich kurz nachher, 20 bis 30 von wie viel tausend?
Von 6.000. Jetzt muss man aber gucken, weil wenn Sie jetzt gucken und sagen, das ist aber eine verschwindend kleine Zahl, dann
wollte
vielleicht
ich auch
so
sagen,
in dieser Relation, in der man guckt. Wir haben ja, wenn wir Kinder und Jugendliche angucken, dann haben wir 6,3%, die einen Förderschwerpunkt haben. Mhm. Bei den Förderschwerpunkten ist aber dann geistige Entwicklung ein zentraler Punkt und Lernen. Das heißt, das sind Leute, die häufig nicht das Abitur machen können und das Abitur ist Voraussetzung für einen Studiengang. Also von daher sind diese Zahlen so schlecht dann wieder auch nicht. Wenn man bedenkt, von den 10 Millionen, von denen Sie gesprochen haben, die einen Grad der Behinderung haben in Deutschland, sind ja nur 2% unter 18 Jahren alt. Oh. Also das sind jetzt viele Zahlenspiele, aber dann letztendlich ist die Zahl so schlecht nicht. Ich möchte sie trotzdem deutlich vergrößern, keine Frage. Aber es ist auch so, dass viele Sportuniversitäten per se einfach sagen, das geht nicht. Also wenn man Sport studieren will, dann muss man im Prinzip keinen Grad der Behinderung mitbringen. Und das ist mir ein großes Anliegen, dass das überhaupt nicht stimmt und dass wir das anders leben. Dann ist der Einstieg immer so, dass man sagt, und das war ja dann Ihre Frage, wie macht man denn das? Zum Beispiel gibt es bei uns ja den Eignungstest für alle Bachelorstudiengänge.
Weil der berüchtigt ist, ja.
Ja, total berüchtigt. Aber ich sage immer, wenn ich den geschafft habe, dann können den andere Leute auch schaffen. Also man muss sich darauf vorbereiten, das stimmt. Also man kann nicht talentfrei und ohne zu übend dahin kommen, das stimmt. Und natürlich stimmt es, dass 50% da etwa durchfallen. Aber das ist machbar und es ist auch machbar mit einem Grad der Behinderung. Wir versuchen es dann so zu begleiten, dass wir da auch mit der Eignungsfeststellung herausfinden wollen, ist es jetzt der mangelnden Eignung oder der Übung geschuldet oder ist es der Behinderung geschuldet? Und dann ist es die große Chance, finde ich, für uns an der Hochschule, das zu leben. Also an der Hochschule nicht zu sagen, wir bilden aus, um im Feld irgendwann demnächst Dinge zu machen, sondern direkt in den Kursen zu überlegen, ja, wie gehen wir denn damit um, wenn im Schwimmen jemand eine Halbseitenlähmung hat, und wie das jetzt bei Frau Liebert der Fall wäre und dann, wie passen wir denn dann Anforderungen an? Weil wir dann ja sagen, wir müssen eine faire Leistungsbeurteilung haben. Die wird ja benotet und der Notendurchschnitt hat nachher für das Berufsfeld eine Relevanz.
Und die Dozenten, die machen da auch einfach so mit, die sagen dann, okay, wenn das jetzt, sage ich mal, so ein alter Recke von Schwimmdozent ist, der seit 30 Jahren unterrichtet, der sagt dann, okay, ich passe meine Zeiten an, kein Problem.
Also ich kann mir da so ein paar alte Recken aus dem Schwimmen durchaus vorstellen. Ich unterrichte selber auch im Schwimmen, von daher, es stimmt so. Vor 15 Jahren gab es jemanden, der mit einer Querschnittlähmung dort studiert hat. Da hat eine Kollegin auch gesagt, nee, das wollen wir nicht, die sollen hier nicht hin. Zum Glück gab es damals einen Rektor, der gesagt hat, das gibt's nicht, das wollen wir, die sind uns willkommen, die sollen hier hin. Und ich kann da meine Hand für ins Feuer legen, dass wir im Moment Dozenten haben, die sagen, nee, das ist eine spannende Situation, der wir uns gerne stellen, in der wir gleich lernen können und mitlernen können. Dass wir da zum Teil nur gemeinsam lernen können, also das, was jetzt über Rainer Schmidt da gesagt wurde, das geht uns genauso, dass wir dann im Einzelfall sagen müssen, ja, also jetzt sag mal, was sind denn deine Funktionen und mach mal einen Vorschlag, wie wir das jetzt umwandeln könnten. Das ist ja schon das Gelernte, weil ich glaube, Vielfalt willkommen heißen, heißt ja nicht, ich weiß immer, wie es geht. Also Inklusion kann keiner direkt vorher sagen, wie es geht, sondern man kann sagen, wir gehen aufeinander zu, wir arbeiten miteinander und dann werden wir Lösungen finden.
Jetzt muss ich mal kurz auflösen, wer Rainer Schmidt ist. Ich gehe davon aus, Sie meinen beide Rainer Schmidt, den Tischtennisspieler aus Bonn, wenn ich das richtig, aus der Nähe von Bonn, mehrfacher.
Aus dem Oberbergischen, das ist
mal fest. Ganz wichtig, Sie kommen zufällig auch daher. Um das kurz zu erläutern, ist ein Tischtennisspieler aus dem Oberbergischen, der mit einer schweren körperlichen Behinderung zur Welt gekommen ist, aber dann eine sehr, sehr erfolgreiche paralympische Tischtenniskarriere hingelegt hat und sich auch an vielen Debatten rund um den Behindertensport immer wieder beteiligt. Also kann man es, glaube ich, kurz zusammenfassen. Nur weil der Name jetzt zweimal gefallen ist, bitteschön.
Ja, und da ist dann die Idee, dass der zu einem Tischtennisverein kommt und der hat ja keine Hände. Und wenn man keine Hände hat, denkt man ja zunächst mal, kann man eigentlich nicht Tischtennis spielen. Und wenn dann jemand sagt, nee, kennen wir nicht, kennen wir uns nicht mit aus, tschüss, mach irgendwas anderes, geh doch zum Schwimmen, dann ist die Sache erledigt in dem Moment. Wenn dann aber jemand sagt, habe ich noch nie eine Idee gehabt, wie man das macht, aber wir gucken mal, ob wir nicht einen Tischtennisschläger da dran tapen können, dann fängt man an und merkt, ist Tischtennis, wunderbar. Also man braucht Kreativität und man braucht vor allen Dingen so eine innere Haltung, ich möchte das gerne versuchen, miteinander was zu machen.
Wir halten mal kurz fest an dieser Stelle, Sie haben es eben angesprochen, die Sporthochschule ist da jetzt vielleicht ein Vorreiter, aber Sie haben auch gesagt, an anderen Hochschulen ist das leider noch nicht bis gar nicht ausgeprägt, dass man zum Beispiel Behinderte zum Studium zulässt. Wir haben eben gesagt, dass die Sportangebote vielleicht da sind, aber vielleicht den Leuten gar nicht so bewusst sind oder nicht direkt erreichbar sind. Also wenn wir sagen, es ist vieles vielleicht auf einem guten Weg, aber vieles ist auch noch verbesserungsbedürftig, möchte ich zum Ende dieser Runde vielleicht nochmal die Frage aufwerfen, was Sie glauben, zum Beispiel Frau Liebhardt, wenn Hamburg sich um paralympische Spiele und nebenbei auch um olympische Spiele beworben hätte für das Jahr 2024, ist noch lange hin, aber man sagt ja immer, von so einem Großereignis kann ein unheimlicher Schub ausgehen, ein Impuls, um Sachen anzustoßen, auch wenn es nur in einer von vielen Städten in Deutschland stattfindet. Teilen Sie diese Einschätzung oder sagen Sie das mit den Großereignissen und der Impulsgebung, das ist so eine Mär, die im Sport gerne mal verbreitet wird?
Nein, also ich glaube, das hätte auf jeden Fall Schub gegeben, auch auf jeden Fall positiven Schub. Ich finde es sehr schade, dass man nicht mal die Chance bekommt, sich zu bewerben. Ich denke, man hat es auch an Beispielen in der Vergangenheit gesehen, also zuletzt in London, was da passiert ist, war unglaublich, also gerade auch im paralympischen Bereich. Ich glaube, kein paralympischer Sportler hat jemals sowas erlebt, was da los war, auch im Vorfeld. Und ich denke, wir haben da in Hamburg eine Riesenchance verpasst, gerade auch für den paralympischen Bereich, natürlich im olympischen Bereich auch. Und ich finde es sehr schade.
Frau Nerius, Sie waren ja in London als Trainerin dabei. Was hat diese Spiele so besonders gemacht aus paralympischer Sicht?
Also ich war tatsächlich in Athen bei den Paralympics dabei.
Ich hätte sagen, auch in London. So.
Ja, nee, ich wollte das tatsächlich nur voranstellen, jetzt nicht, um besser zu wissen, rüberzukommen, sondern einfach nur, das waren wirklich in London die ersten Paralympics, wo ich das Gefühl habe, dass die Zuschauer sich mit den Athleten identifiziert haben, dass sie sich gefreut haben, dass sie genau wussten, wer da am Start ist, dass es einfach eher so menschlich war und die Emotionen, die darüber gekommen sind vom Publikum. Also in Griechenland war es wirklich so, dass die jeden Tag 100 Busse von den Schulen angekarrt haben, die Kinder mit ihren griechischen Fahnen rein und nur Griech, 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 immer wenn irgendein Griech am Start war, egal wie gut oder schlecht er war, und alle anderen wurden 0,0 angefeuert und die hatten auch überhaupt keinen Überblick. Und das war so meine Erlebnisse, und ich habe genug Weltmeisterschaften im Behindertensport erlebt, wo irgendwie 10 Zuschauer waren, und das war einfach sensationell, und ich habe wirklich eine Szene, wo ich Tränen in den Augen hatte, also ich fand die Emotion, ich habe immer gesagt, Sydney waren die schönsten Olympischen Spiele für mich persönlich, rein von der Menschlichkeit her, und jetzt bin ich tatsächlich so, obwohl ich nur als Trainerin dabei war, dass für mich London, die Paralympics, die schönsten Spiele waren, und das waren die 5. für mich, und es Was wollte ich jetzt sagen?
Ich glaube, Sie wollten gerade sagen, wie die Londoner das denn geschafft haben, dass das ja so ein, ich sag mal, normaler Umgang einfach war. Wie haben die das hinbekommen?
Ja, die haben wirklich ihre paralympischen Helden auch vermarktet. Die haben da wirklich einen Local Hero gemacht, einen Imagefilm gemacht, wo wirklich die Bevölkerung genau wusste, die wurden gehypt, die wurden an den Straßenlaternen, hingen große Plakate von ihren Heroes. Und ich unterstelle Deutschland, dass sie das nicht so umsetzen könnten. Warum auch immer.
Warum? Wegen der guten alten, wie soll man sagen, Deutschen, wir machen uns mal lieber ein bisschen kleiner, als wir sind, oder in manchen Bereichen? Oder woran machen Sie das fest?
Ich weiß es tatsächlich nicht, woran ich es festmache. Ich bin mir zu 99% sicher, dass es nicht so, ich glaube auch zu 99%, dass wir so ein Stadion in Hamburg nicht mit so einer Emotion und mit so viel Gefühl füllen könnten, wie ich das in London erlebt habe. Jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich sagen wollte. Es war wirklich der 400-Meter-Lauf vom Oscar Pistorius, jetzt mal hingestellt, was danach passiert ist, aber das war einfach der Wahnsinn. Ich saß da, es waren 80.000 Zuschauer im Stadion, es war kein anderes Event mehr, und dann war richtig wie so bei den Boxern, wurden die Startblöcke aufgestellt, die Bahnverteilung, dann kamen die Athleten rein, also es war nur noch 400 Meter Unterschenkel amputierte Männer Finale, und 80.000 Zuschauern waren völlig fokussiert auf diesen Lauf, und das waren Emotionen, das war der Wahnsinn, das habe ich vorher wirklich noch nie so bewusst erlebt, und das ist, glaube ich, schwierig zu wiederholen, egal ob Rio, ob Hamburg oder Tokio.
Herr Abel, wissen Sie, was das Schöne ist, wenn Sie Ihr Mikro nehmen? Das ist immer so, als würden Sie mit der olympischen Fackel einmal mir winken, dass Sie was sagen wollen. Machen Sie, bitte.
Und dann habe ich auch noch so ein rotes Mikro, was man so weit sehen kann irgendwie in dem Bereich. Ja, also ich bin in London als Tourist eigentlich eher gewesen, und diese Emotionen, die das da freigesetzt hat, die kann ich genauso rückspiegeln. Also das, was die Frau Nerius da gesagt hat, dass die die Stadt Kopf auf Kopf gestellt haben und dass die gesagt haben, das sind unsere Spiele, die Paralympics. Das ist großartig gewesen, und damit haben wir eine Riesenchance, die wir verpasst haben in Deutschland. Man muss Mehrheitsentscheide respektieren, überhaupt keine Frage. Aber es ist echt jammerschade, dass wir diese Chance nicht hatten. Und ich bin ganz anderer Meinung als Frau Nerius. Ich glaube, dass wir das in Deutschland gut hinbekommen hätten. Anders sicherlich als in London. Aber ich glaube, dass wir es hinbekommen hätten. Und das wäre eine riesengroße Chance gewesen, um gesellschaftlich wahrzunehmen, dass Miteinander durchaus beschwingt und leicht uns unglaublich weiterbringen kann. Das wäre ein Riesenanschub gewesen auf vielen Ebenen. Und ich bin vielleicht auch immer einfach eher etwas optimistisch. Ich bin sicher, wir hätten das gut hinbekommen in Hamburg.
Herr Borcher, wieso hat das denn eigentlich nicht geklappt mit Hamburg?
So viel Sendezeit haben wir jetzt nicht mehr, aber ich
Stellen Sie sich vor, Sie sind nochmal im Bundestag und Ihre Redezeit ist begrenzt.
Ich finde es jammerschade. Ich finde es einfach eine so liegen gelassene Chance für Sportdeutschland, und da schließe ich mich Alfons Hörmann an, weil eben olympische und paralympische Spiele immer einen Schub geben. Das fängt ganz klein in der Kinderturngruppe an, bis hin zum Seniorensport. Das ist dann, Spiele im eigenen Land zu haben. Und wenn ich das auf die Paralympics fokussiere, dann weiß ich jetzt schon, das wird auch so stattfinden. Aber das wäre ohne die Bewerbungsbemühungen nicht möglich gewesen, dass die Hamburger 2020 einen barrierefreien öffentlichen Personennahverkehr haben. Das wäre die erste Millionenstadt der Welt, die das hätte. Und wenn ich jetzt auch noch mal einen kleinen Rücksprung nach London mache, stellen Sie sich mal vor, Sie fahren in eine Stadt, da werden Sie selbst bei Ihrem eigenen Mut auf einmal ein bisschen sagen, ob das wohl hinhaut. Wir kommen nach den Olympischen Spielen rein und da steht überall Thank you for your warm up. Danke fürs Aufwärmen an die Olympischen Spiele. Hatte ich im ersten Moment Sorge, ob das der Thomas Bach aber schön finden kann, weil ja die Entwicklung der Paralympics seit London so einen Sprung gemacht hat. Und diesen Schwung haben wir ja mitnehmen wollen für Hamburg. Und Sie haben selten zuvor in einem Wort laut gehört, Olympische und Paralympische Spiele. Das, was eigentlich selbstverständlich ist, aber das war noch nicht in den Köpfen drin. So, und da hat Hamburg mit zu beigetragen. Und wenn dann Menschen sagen, ich respektiere jede Mehrheitsmeinung, auch wenn es weh tut. Als ehemaliger Politiker hat man dann lange Leidenserfahrung. Aber wenn dann Menschen mit wirklich vordergründigen Egoismen dort sich entscheiden, ich will nichts vor der Tür haben oder ich erkenne nicht die Chance für eine Stadt, die sich auch verändert durch Sport, was da ein Mehrwert erscheint, dass es in einer Stadt, wo Wohnungen fehlen, durch ein olympisches und paralympisches Dorf bezahlbare Wohnungen geben kann. Und wenn wir dann diese kleine Kaufmannsseele raushängen lassen und über die Kosten nachdenken. Natürlich ist es wichtig, Kosten zu haben, aber gucken Sie noch mal, wo das IOC hingekommen ist, als es über die Winterspiele zwischen Pest und Cholera, zwischen Alma-Ati und Peking entscheiden musste. Das muss man im Verhältnis sehen. Da hätte ich mal gerne all die Münchner gesehen, die damals gegen die Alternative gesprochen hatten. Wir müssen doch auch als Demokraten bewusst sein, dass wir mit dem Sport auch Werte vermitteln. Das ist auch eine Wertekultur. Wir müssen nicht die besseren Menschen in dieser Welt sein. Aber da lässt man so eine Chance mit kleinkariertem Kram durch. Ich beschimpfe nicht die Menschen, sondern ich bedauere... Ich bedauere, dass dort es so eine knappe Mehrheit gegeben hat. Aber der Finger, den ich auf andere zeige, da zeigen auch drei zurück. Und wir müssen uns in den nächsten Tagen auch in Hannover fragen, ob wir wirklich alles gemacht haben. Ob es richtig ist, wenn 440.000 Menschen in Hamburg Mitglied eines Sportvereins sind und 526.000 oder 530.000 gewählt haben, ist das ein Ergebnis des normalen Egoismus? Mich interessiert nicht mehr. Hauptsache, ich kann billig abends in dem Turnverein oder Sportverein meinen Sport ausüben. Das andere interessiert. Das weiß ich nicht. Das gibt jetzt eine wichtige Debatte in Hannover. Aber für Deutschland, sage ich Ihnen allen, ist eine Riesenchance vertan worden. Und das ist das Bedauerliche. Und insbesondere auch für uns im paralympischen Sport.
Stichwort Debatte. Ich hatte am Anfang angekündigt, dass wir viele Fragen haben und vielleicht nicht alle davon beantwortet können. Ich finde, wir haben jetzt in etwas mehr als einer Stunde schon relativ viele Fragen gestriffen und würde die Runde einfach mal fürs Publikum öffnen und hoffe, dass da vielleicht noch die ein oder andere Frage dazu kommt.
Ja, und da ist schon die erste Frage. Ich gehe auf den Fragesteller zu und Sie ergreifen das Wort.
Okay, mein Name ist Klaus Kierberg, bin nicht behindert und Bogenschütze. Sie gaben eben das Tischtennis als guten Weg an. Ich finde, wir sollten, wenn wir auf die Inklusion zurückkommen, auf mehr Beiläufigkeit kommen. Ich kenne es vom Bogenschießen, wenn ich an der Schießlinie stehe und ich habe vor mir oder hinter mir einen Rollstuhlfahrer, dann ist es mir ziemlich egal, ob das ein Rollstuhlfahrer ist oder nicht. Ich interessiere mich höchstens dafür, schießt er besser oder schlechter als mir. Und das ist eigentlich ein Bewusstsein, was wir dann in die anderen Sportarten übertragen müssten. Und deswegen dieser Begriff der Beiläufigkeit. Gut, der ist da, der ist behindert, na und? Dieses na und sollte man eigentlich pflegen.
Darf ich Ihr Statement mal in eine Frage verpacken? Geht das denn überhaupt in allen Sportarten, diese Beiläufigkeit? stelle dir einfach mal in die Runde diese Frage.
Nein, Inklusion hat natürlich da ihre Grenzen, wo die Sportart keinen Rollstuhl und keine Prothetik und keinen Menschen mit Sehbehinderung zulässt. Ich habe das Beispiel immer gesagt, der Rollstuhlfahrer ist relativ schwer vorstellbar als Turmspringer. Ich muss das aber auch wiederum reduzieren, wenn ich sehe, dass es mittlerweile Rollstuhlfahrer gibt, die, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, Flip-Flop oder Flick-Flack, die also eine Rampe runterfahren und da so einen zweieinhalbfachen Salto machen. Das hat vorher nur dieser Aaron Fotheringham aus Los Angeles gekonnt. Das können jetzt auch deutsche Rollstuhlfahrer. Das ist unvorstellbar, aber das ist eben dieses Beiläufige, da ist das den Zuschauern auch egal oder vielleicht da noch wird das besonders empfunden. Entschuldigung, das Bogenschießen vergessen hat zu erwähnen, aber es gibt unwahrscheinlich viele paralympische Sportarten, wo die Menschen mit und ohne Behinderung, wie selbstverständlich, es gibt keinen Bogenschießverein nur für Menschen mit Behinderung. Die hiesigen Bogenschützen machen es hier in der Nähe von Bergisch Gladbach übrigens. Aber ich will jetzt nicht aufzeigen, wo sie jetzt überall Bogen schießen können.
Im Oberbergischen bestimmt auch.
Nein. Es gibt hier eine weitere Frage.
Ja, gerne.
Und zwar hier. Die zuerst.
Hallo, Moritz Küpper ist mein Name. Ich arbeite hier im Haus im Deutschlandfunk. Ich hätte eine Frage an Sie, Herr Borcher. Sie haben Hannover angesprochen. Sie haben die Debatte angesprochen über diese Hamburger Bewerbung, die gescheitert ist. Das bringt mich zu der allgemeinen Frage, wie groß ist denn Ihr Stellenwert Ihres Verbandes innerhalb dieser Diskussion, jetzt innerhalb des DOSB? Wie sehr werden Sie da auch gehört?
Das hat wie in der gesamten Inklusionsdebatte noch unwahrscheinlich viel Luft nach oben. Nun gilt ich ja gemeinhin nicht als zurückhaltender Mensch, sodass ich auch mich nicht nur in die Debatten mit meinem Verband einbringe. Das sind schon tolle Entwicklungen. Früher wurde sich nur um Olympische Spiele beworben. Ich habe also fast schon wie ein Strichzähler immer aufgepasst, wenn in den elektronischen oder in den Printmedien jemand die Paralympischen Spiele vergessen hat. Also unser Gehörtwerden nimmt zu. Ich meine, wir haben noch nicht ganz den Stellenwert, den wir verdient haben. Aber manchmal muss man den Menschen ja auch auf die Sprünge helfen, in dem, was wir für einen Wert darstellen, auch einen sportpolitischen Wert. Nachdem das Olympiateam in Sotschi die Medaillenvorgabe um eine zweistellige Zahl verpasst hatte und wir mit 13 Athleten dann eine zweistellige Medaillenzahl gebracht, habe ich gesagt, seht mal, wir sind schon integriert, die Medaillenvorgabe steht jetzt mit den Paralympics aus Sotschi, sind wir denn über diese 30 gekommen, Michael Vesper, damit siehst du, was wir für ein wichtiger Beitrag in der gesamtolympischen und paralympischen Debatte sind. Also, nach oben ist noch Luft, aber wir erfahren immer mehr Wertschätzung und das können wir nur, weil, das muss ich bei jeder Gelegenheit sagen, unsere Athleten wirklich so außergewöhnlich sind und nicht nur die Athletinnen und Athleten, die Spitzensport betreiben, sondern ich bekomme es von den Berufsgenossenschaften und den Unfallkassen gesagt, Menschen, die nach einem Schicksalsschlag über einen Unfall nicht mehr ihren Beruf ausüben können, werden über Sport wieder zurück ins Leben geholt. Viele Menschen, die bei uns Leistungssportler waren, sitzen am Krankenbett in einer Reha-Klinik, dort, wo ein Querschnitt aufgetreten ist, sitzen in anderen Unfallkliniken und helfen dort über Sportbetätigung auch wieder eine Teilhabe im wahrsten Sinne der Inklusion zu ermöglichen. Und das ist der Weg in Hannover. Wir sind wie jeder Spitzenverband, haben aufgrund der Größe 4 Stimmen von dieser Gesamtstimmenzahl und Sie können sich immer darauf verlassen.
Entschuldigung, das muss ich mal kurz nachfragen. Wie hoch ist die Stimmenzahl?
So um die 400 rum. Ja, wir haben 72 Spitzensportverbände nach Größe. Manche haben einen, manche haben 4 Stimmen. Der Fußball hat die meisten, obwohl ich Fußball eigentlich heute nicht in den Mund nehmen wollte.
Herr Borcher, ich würde Ihre positive Einschätzung mal weitergeben an Frau Nerius, jetzt vielleicht nicht aus Sicht eines, sage ich mal, Verbandsverantwortlichen, sondern aus Sicht einer ehemaligen Sportlerin und jetzigen Trainerin, noch Trainerin, muss man sagen. Das Standing vom Behindertensport in Deutschland im Vergleich zum Sport ohne Behinderung, würden Sie das ähnlich positiv einschätzen?
Auf jeden Fall. Also ich finde es der Wahnsinn wirklich, was der Behindertensport für eine Entwicklung genommen hat. Und es ist wirklich eine super tolle Entwicklung, wo ich immer so ein bisschen kritisch bin und wo ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen habe, wenn man immer nur so negativ redet. Also wir wollen uns mit den Nichtbehinderten gleichstellen, wir wollen das und wir wollen das. Und man vergisst tatsächlich bei der ganzen Diskussion, dass es die Olympischen Spiele seit 1896 gibt und die Paralympics seit 1948. Also wo einfach ein bisschen Unterschied ist. Und das ist jetzt nicht nur die Entwicklung zum Beispiel auch der Medaillenprämien, die mittlerweile 1:1 ist, aber es ist einfach so Step by Step und man ist oft leider nicht einfach, dass man sagt, super, tolle Entwicklung, was es einfach definitiv ist, sondern ja, tolle Entwicklung, aber wir haben immer noch nicht das, was die Nichtbehinderten nicht haben und das ärgert mich manchmal tatsächlich ein bisschen, weil ich wirklich die Entwicklung im Behindertensport sensationell toll finde.
Das ist überhaupt eine interessante Frage. Wie soll man eigentlich Leistung, wenn wir jetzt im paralympischen Behindertensport bleiben, wie soll man die eigentlich messen? Wir haben ja im normalen Sport schon immer die Diskussion, ist es eigentlich wirklich der Medaillenspiegel, der eine Aussage darüber macht, wie gut eine Nation war bei einem Sportgroßereignis? Wir im Deutschlandfunk haben eigentlich die Kultur, dass wir nicht nur auf den Medaillenspiegel gucken, sondern vielleicht auch mal auf Bestleistungen, die ein Athlet bei den Großereignissen vollbracht hat. Also wenn wir im normalen Sport schon diese Diskussion haben, wie man Leistung eigentlich misst, täte der Behindertensport nicht gut daran, vielleicht das ein oder andere Kriterium aus dem normalen Sport zu überdenken, in Sachen Leistung beurteilen, Leistung messen?
Ich bin sowieso nicht der Verfechter, das ist tatsächlich eher so Verbands-DOSB-Sache, dass der Medaillenspiegel permanent herangezogen wird. Also für mich ist es wichtig und vor allem als Trainerin, dass meine Athleten am Tag X, wenn es darauf ankommt, persönliche Bestleistung aufstellen, weil dann kann ich sagen, okay, ihr habt das alles rausgeholt, was an dem Tag ging. Und wenn andere besser sind, dann sind sie besser. Das ist jetzt mein persönlicher Anspruch. Und wenn ich am Ende sagen kann, dass 80% der Nationalmannschaft beim Saisonhöhepunkt ihre Bestleistung aufgestellt haben, ist das für mich ein größeres Kriterium, das positiv zu interpretieren, als ob ich nun 30 oder 2 Medaillen geholt habe.
Frau Liebhardt, Sie nicken. Sie wären also auch mit einer Bestleistung zufrieden gewesen in Doha, auch wenn es dann Platz 4 gewesen wäre, oder?
Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich immer, wenn man eine Bestleistung macht, spielt es für mich auch eine größere Rolle als jetzt eine Medaille. Wenn man Vierte wird, sage ich mal, und noch dazu ganz knapp oder so, ist es natürlich trotzdem immer bitter, selbst wenn man eine Bestleistung hat. Aber mein Ziel war es auch jetzt bei der WM, nach Möglichkeit zweimal in beiden Disziplinen eine Bestleistung zu machen. Ich habe es in beiden Disziplinen geschafft und war damit einfach super zufrieden. Ich bin hinterher oft gefragt worden mit dieser Kugelmedaille, weil im Vorfeld immer gesagt wurde, nicht von uns wohlgemerkt, sondern von Medien, von anderen, dass ich als Favoritin da an den Start gehe im Kugelstoßen. Und dann kam natürlich hinterher 10.000 Mal die Frage, ja, sind Sie denn jetzt enttäuscht, dass es nur Silber geworden ist? Und ich habe gesagt, ich habe persönliche Bestleistungen gestoßen, mehr ging nicht und ich bin damit super zufrieden. Aber man wird ein bisschen schräg tatsächlich manchmal angeguckt, wenn es dann eben nicht die Goldmedaille ist, die jemand anders einem sozusagen vorher schon aufgequatscht hat. Also man selber gar nicht, aber das kommt ja auch von außen so ein bisschen der Druck.
Jetzt habe ich ein bisschen die Fragedynamik aus dem Publikum unterbrochen.
Durchaus noch eine Frage und zwar von Ihnen.
Hallo, Christian Kamp. Ich berichte für die Frankfurter Allgemeine Zeitung über den Behindertensport, über den paralympischen Sport. Ich weiß, wir wollen die Diskussion nicht auf Markus Rehm verengen. Ich habe trotzdem noch mal eine Nachfrage dazu. Sie sagten gerade, Herr Borcher, Sie wollten den Leichtathletik-Weltverband da nicht in Ruhe lassen. Geschieht das noch mit dem Ziel, vielleicht bis Rio da noch was zu bewegen oder ist das ausgeschlossen, weil es einfach die Zeit nicht mehr reicht? Und im Zusammenhang damit auch, wir hatten ja irgendwie den Zufall an dem Tag, an dem Sie sich sehr deutlich gegen die IAAF-Entscheidung ausgesprochen haben, hat sich bei uns im Interview Sir Craven, der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, so geäußert, dass er die Regelung eigentlich ganz vernünftig findet oder zumindest akzeptabel findet. Wie bewerten Sie diese Differenz? Und auch in dem Zusammenhang noch der Deutsche Leichtathletikverband, steht der jetzt auf Ihrer Seite, arbeitet er gegen Sie oder ist es ein Lavieren auch auf dessen Seite?
Der Deutsche Leichtathletikverband hat einen von uns akzeptierten ersten Schritt gemacht, indem er gesagt hat, gemeinsame Wettkämpfe ja, aber getrennte Wertung. Das ist der Tatsache geschuldet, dass eben Vorteil oder Nicht-Vorteil noch nicht geklärt ist. Da kann auch Markus Rehm besonders mit leben, sagt er, ich will ja einfach nur zeigen, was ich kann. Was die Entscheidung des Weltverbandes angeht, schreiben wir gerade in diesen Tagen oder morgen muss ich es unterschreiben, muss man noch übersetzen, der Lord kann ja wohl kein Deutsch, dass wir genau wissen wollen, was heißt das? Und da müssen wir uns relativ mit einer kurzen Antwortzeit anfreunden, denn sonst wäre ja nur die klassische Alternative, dass man sich mit dem Markus Rehm zusammensetzt, wie wir das auch vorher getan haben, sagen, was ist der nächste Schritt? Und der Zeitdruck sind die Qualifikations- und Nominierungskriterien für Rio. Und dann müssen wir sehen, ob das leistbar ist, was der Leichtathletikverband konkretisiert. Ich glaube aber Herrn Coe etwas auch an seiner eigenen Wahrhaftigkeit, die er jetzt versucht hat, durch die Aufgabe des Nike-Vertrags wiederherzustellen, packen kann, nachdem er als Gesamtverantwortlicher für die Olympischen und Paralympischen Spiele fürs Organisationskomitee gesagt hat, so was Tolles hätte er noch nie gesehen, wie die Paralympics in London. Und das wäre doch sehr viel wert, das auch mehr in den Vordergrund zu bringen. Sodass wir also jetzt auch mit Markus Rehm unter Zeitdruck stehen, eine Entscheidung zu fällen. Was sind für uns die nächsten Schritte? Was Phil Craven angeht, habe ich kein Verständnis für, habe ihm auch persönlich gesagt, habe aber gemerkt, muss ich auch eingestehen, dass das für die anderen NPCs, wir hatten vor 2 Wochen in Mexiko die Generalversammlung, für die keine Frage ist. Ich habe ein anderes Menschenbild. Ich sage, man muss sich auch einsetzen für Gerechtigkeit auf dieser Welt, wenn es auch nur um Einzelmenschen geht. Einsatz für Gerechtigkeit ist keine quantitative Frage.
Ich möchte kurz erklären, wer Sir Philip Craven ist. Nur mal kurz, das ist der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, sozusagen des weltweiten Dachverbands aller Paralympischen Komitees, sitzt hier in Bonn um die Ecke. Bitte schön.
Noch eine Frage von Frau Probst.
Keine direkte Frage. Es geht eher um die Prämien für die behinderten Sportler bei den Paralympics. Ich hatte eigentlich bis London gedacht, dass die oder es hat eben bis London gedauert, dass die Prämien angeglichen worden sind. Warum hat das denn eigentlich so lange gedauert?
An wen ist die Frage? An Herrn Borcher nehme ich an, ist die Frage gerichtet oder?
Das ist mir ganz gleich,
okay, wer antworten klar.
kann. Ja, vielleicht gibt es jemanden, der freiwillig antworten kann.
2 greifen zum Mikrofon. Frau Ladies first, Frau Nerius.
Also ich bin so ein bisschen noch in dem Geschehen drin, weil ich im Gutachterausschuss bei der Deutschen Sporthilfe bin und da auch die Diskussion hautnah miterlebt habe. Und tatsächlich ist es der Sporthilfe, der Friedhelm wird mich vielleicht gleich verbessern oder das anders, aber so habe ich es verstanden, dass es der Sporthilfe gelungen ist, einen Sponsor tatsächlich zu finden, der die paralympischen Prämien übernimmt mit Novomatic. Und die haben es in Sochi erstmalig umgesetzt, dass die Prämien 1:1 genauso ausbezahlt werden wie im nicht benannten Bereich. Und das wird jetzt in Rio so weitergeführt werden. Aber dieses Geld aufzubringen, dazu brauchte man wirklich einen externen Sponsor und den hat die Deutsche Sporthilfe gefunden. Und deswegen war das überhaupt erstmal umsetzbar und möglich. Was im Vorfeld, was ich gerade schon gesagt habe, das hat sich entwickelt. Man vergisst auch tatsächlich leider immer wieder, dass ein Heidecker Rosenthal von der Sporthilfe einen Gutschein für einen Schnitzel an der Deutschen Sporthochschule bekommen hat, dass er sich Fleisch holen kann. Und so ging die Entwicklung der Olympischen Spiele, bis sie irgendwann auch eine Prämie bekommen hat für ihren Olympiasieg oder für ihren jetzt nicht mehr. Und insofern geht die Entwicklung im Behindertensport genauso. Da fing es, glaube ich, noch nicht mal beim Schnitzel an, sondern direkt beim Geld. Und insofern finde ich es jetzt super, dass die Prämien 1:1 sind, aber es bedarf einfach einer Entwicklung.
Es sind, glaube ich, korrigieren Sie mich, aber für eine Goldmedaille 15.000 Euro, die man bekommt. Wobei man jetzt nicht die Vorstellung haben darf, dass wenn man mehrere Medaillen holt, dass man mit jeder Medaille abkassiert. Sozusagen es zählt ja immer nur die höchste Medaille, die man bei einer Veranstaltung holt. Spielt eigentlich bei dieser Entscheidungsfindung oder bei der Suche nach einem Sponsor für ein angeglichenes Medaillengeld auch eine Rolle, dass im paralympischen Sport zwangsläufig mehr Wettkampfentscheidungen fallen, also auch mehr Medaillen vergeben werden, was dann tendenziell ja auch mehr Geld kostet, wenn es mehr Medaillengewinner gibt?
Ja gut, das hat man ja im Biathlon jetzt auch, also im Nichtbehindertenbereich könnte man ja auch, oder im Schwimmen kann man ja auch mehrere Medaillen. Und deswegen ist einheitlich im Nichtbehinderten- und im Behindertensport, dass halt nur die Beste prämiert wird.
Nee, ich meinte das so, dass bei den Paralympics werden ja mehr Entscheidungen, es gibt ja mehr Entscheidungen als bei Olympischen Spielen. Es gibt also auch mehr Medaillengewinner. Das hat mit den verschiedenen Startklassen, man sagt auch manchmal Schadensklassen zu tun, weil einfach Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen am Start sind. Hat das da eine Rolle gespielt, die Überlegung? Mensch, das sind ja viel mehr Medaillen, kostet Geld?
Definitiv kostet es mehr Geld, die Paralympics. Okay. Also man hat es ja gerade auch gehört in Sochi, ohne dass ich jetzt das interpretieren möchte, wieso da mehr Medaillen entstehen, aber es gibt einfach mehr Medaillen und deswegen muss man aber auch extern jemanden finden, der das einfach subventioniert. Wie heißt das? Immer. Ja.
Ja, Herr Beucher.
Nein, es ist auch wichtig, im Gutachterausschuss der Sporthilfe Menschen sitzen zu wissen, die Sport kennen und die Tatsache, dass wir jetzt das erreicht haben für unsere Sportlerinnen und Sportler, ist ein gewichtiger Schritt. Und ich hatte eben so eine flapsige Bemerkung in Richtung Fußball gemacht. Ich muss aber auch noch der Redlichkeit halber anfügen, dass bei dem Schritt London, wo wir auch schon mehr bekommen haben, die Bundesliga-Stiftung mit 50.000 eingesprungen war. Und dann war es die andere Firma und die Sporthilfe kann ja nur das Geld verteilen, was sie aus der Wirtschaft hereinholt. Und das war für mich lange Zeit schwierig zu verstehen. Entsprechend krawallig bin ich dann auch da geworden. Aber jetzt freut man sich am Ende des Prozesses, dass die Leistung Gold, Silber, Bronze eben erreicht worden ist. Der nächste Schritt ist, dass man natürlich auch über Prämien nachdenken muss für die Platzierungen. Das gibt es im olympischen Sport, das gibt es im paralympischen Sport noch nicht. Denn ich denke mir, wenn sich mehrere tausend Athleten aus der ganzen Welt irgendwo messen und man ist in seiner Sportart der Zehntbeste oder die Zehntbeste, dann ist das auch schon etwas ganz Besonderes. Und da möchte ich eben auch mit unseren paralympischen Sportlern nicht hinten anstehen.
Das scheint ein Schlusswort gewesen zu sein, sozusagen ein Schlusswort aus dem Oberbergischen. Allen hier auf der Bühne und dem Moderator Bastian Rutte doch mal einen Beifall. Wir kommen dann auch pünktlich zum Ende unserer Veranstaltung. Nach 7 Stunden sind doch immerhin noch sehr viele Leute da. Erstmal vielen Dank, dass Sie gekommen sind und den jetzt noch Anwesenden danke für Ihre Kondition. Es ist der Moment des Dankeschöns, das haben Sie schon gemerkt, Ihnen habe ich schon gedankt, auch den Damen und Herren, die uns zuhören im Internet, im Digitalradio. Wir möchten aber noch einigen anderen ausgewählten Kolleginnen und Kollegen danken, denn so eine Veranstaltung machen ja nicht Redakteure allein, auch wenn es nach außen manchmal so aussieht, ist das ein falscher Eindruck. Ich möchte mich bedanken zunächst einmal ganz herzlich bei Selma Nahin aus der Kommunikation, die uns seit Monaten begleitet hat auf dem Weg zu dieser Veranstaltung und die wir wahrscheinlich mehr als einmal beinahe verrückt gemacht haben mit einem leichten Chaos in unserer Planung. So, jetzt hat es doch geklappt und Sie, Frau Nahin, hat daran einen großen Anteil. Sehr herzlich bedanken auf der technischen Seite bei Produktionsleiter Jürgen Hille, der Inspizientin Jeanette Singer, bei Manfred Raths, der die Beleuchtung und vieles andere rund um den Sendesaal und die Organisation des Tages für uns klar gemacht hat, bei dem Medientechniker Herrn Perl, beim Bühnenbauer Jörg Lorenz, ohne den zum Beispiel die Rampe für die Menschen mit den Rollstühlen hier gar nicht geklappt hätte. Da sind die Tontechniker Corinna Hornung, Christoph Rieseberg und Wolfgang Rixius. Und wir sprachen gerade eben über den Medaillenspiegel. Ich würde gerne noch zwei Goldmedaillen vergeben, und zwar an die beiden Damen hier, Frau Hempel, Claudia Hempel und Angela Kosa. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die beiden haben nämlich als Gebärdensprachdolmetscherin heute ganze Arbeit geleistet, und ganz ehrlich, ich bewundere ihre Arbeit. Ich hätte es nicht gekonnt und ich weiß auch gar nicht, wie man das lernen kann. Davon vielleicht ein andermal. Zum Schluss noch ein doppeltes Versprechen. Das eine ist, Sie haben es bezahlt, Sie können es nachhören und nachlesen. Diese ganze Veranstaltung bereiten wir für Sie auf. Zum Teil ist das schon geschehen im Netz. Und in den nächsten Tagen werden Sie das alles dokumentiert finden. Aber auch noch ein zweites Versprechen. Wir haben ja heute die Frage gestellt, Inklusion in Politik, Medien und Gesellschaft, Wunsch oder Wirklichkeit. Mein Eindruck nach den Stunden ist, es ist doch noch ein bisschen mehr Wunsch als Wirklichkeit. Es gibt gute Gründe für den Wunsch. Es gibt ganz starke Advokaten des Wunsches, von denen wir einige heute hier getroffen haben. Aber bis zur Wirklichkeit, da ist noch etwas hin. Und deshalb das zweite Versprechen, wir als Deutschlandfunk werden an dem Thema dranbleiben. Auch dabei hören Sie von uns noch eine ganze Menge. Dankeschön und tschüss.
Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur. Dokumente und Debatten. Das war die Podiumsdiskussion Inklusion und Sport, live aus dem Kammermusiksaal des Deutschlandfunks, vom Symposium Wunsch oder Wirklichkeit – Inklusion in Politik, Medien und Gesellschaft. Teilnehmer waren Dr. Thomas Abel, Friedhelm Julius Beucher, Franziska Liebhardt und Steffi Nerius. Moderator war Bastian Rudde.